50 Jahren in der Weltpresse auch als der neue Einstein gefeiert worden. Warum hat man von dem eigentlich nichts gehört? Das liegt einfach daran, er war zunächst im Max-Planck-Institut bei Weizsäcker gewesen und wollte da arbeiten, aber Weizsäcker hat gemeint, aufgrund seines Handicaps ihm eine leichtere Arbeit geben zu müssen. Und Heim hat gesagt, also wenn ich nicht an der einheitlichen Feldtheorie weiterarbeiten kann, an der er schon als Student gearbeitet hat, dann mache ich das bei mir zu Hause, dann mache ich nicht weiter. Er sollte, nachdem er Diplomarbeit über den Krebsnebel, über Verdichtungsfronten gearbeitet hatte, in der Weise weiterarbeiten, und das lag ihm nicht. Wenn man nun aber von einer großen Institution so lange sich entfernt, und man hat aber gedacht, naja, nach 10 Jahren, da kommt er jetzt mit seiner Arbeit raus. Es hat aber 30 Jahre gedauert, aber dann kam etwas. Und dann hat er 2000 Seiten gehabt und wollte diese 2000 Seiten in einer Fachzeitschrift unterbringen. Da hat natürlich abgelehnt, naja, ich will sie nicht alle aufzählen, die Zeitschriften. Er sollte das zusammenfassen und kürzen. Gut, hat er dann gemacht, aber in dieser Arbeit gibt es eine neue Art, nicht gerade neue Art von Mathematik, aber es ist nicht die normale Tensorrechnung gewesen, sondern die Kontinuumsgeometrie beschreibt, sondern eine Differenzenrechnung von Flächen. Und die muss man ja auch erstmal auf vielen Seiten ausbreiten, sonst sagt jeder, was will der denn da? Und das ist also diese Schwierigkeit. Und dann waren wir bei dem Nachfolger von Heisenberg, bei dem Professor Dürr in München. Und der sagte, schreiben Sie doch erstmal 15 Seiten. Na ja, gut, na, machen Sie bloß auf sich aufmerksam. Gut, das hat er dann gemacht in der Zeitschrift für Naturforschung, und da kamen ganz viele Briefe, er möge das in einem Buch veröffentlichen. Gut, dann hat er das Buch geschrieben und noch ein Buch und noch ein Buch, das sind 700 Seiten. So schwierig, es liest wieder keiner, wenn er nicht gezwungen wird, wenn da nicht der Doktorvater sagt, machen Sie das mal, oder im Kolloquium, wenn da keiner einen Auftrag kriegt. Es sei denn, es gibt Leute, die mit der Physik nicht mehr ganz einverstanden sind, so wie sie heute getrieben wird, und nach neuen Wegen suchen. Und da gibt es zum Glück jetzt endlich, nachdem er aber nun schon gestorben ist, eine kleine Gruppe in München. Das sind ganz geniale junge Physiker, also ein Mathematiker, ein Physiker, die stehen im Diplom, und ein Professor für Physik, die die ganze Arbeit nochmal aufarbeiten von ihm. Nicht die Bücher nur, sondern wir haben im Nachlass 4250 Seiten noch gefunden. Man hat die Zeit nicht, das zu lesen, wenn man nicht also wirklich getrieben ist von der Überzeugung, dass da was wirklich Wertvolles zu finden ist. Und dass es wirklich etwas ist in der heimischen Theorie, was uns alle angeht, im Gegensatz zu dem, was Einstein uns in genialer Weise vorgelegt hat, das schon. Aber es hat mit Menschen eigentlich wenig zu tun. Es betrifft uns eigentlich nicht, ob der Raum gekrümmt ist oder nicht gekrümmt ist und dass die Gravitation durch eine Krümmung ausgedrückt werden kann oder dass alles relativ ist. Na gut, wenn ich mit einer Lichtgeschwindigkeit im Zug fliege, dann bleibe ich jünger. Aber solche Züge gibt es doch nicht. Also das betrifft uns nicht. Aber beim Heim, da geht es direkt, und das ist ja das Interessante, was Sie eben auch schon angedeutet haben, geht es darum, dass wir Aussagen und erstmals vernünftige, formalisierende Aussagen bekommen zu dem, was ist Biologie, was ist Leben, was ist dann überhaupt Bewusstsein, was gibt es denn die Möglichkeit von einer leibfreien Existenz eines Bewusstseins. Und dass sowas als Abfallprodukt in einer Theorie vorhanden ist, die eigentlich über die Massen von Elementarteilchen sich äußert. Und da ist er seit 20, 30 Jahren, ja, wo da in DESY die Formel gerechnet wurde. Und abgeglichen wurde mit den Ergebnissen, ist er immer noch der Einzige, der eine vernünftige Massenformel der Elementarteilchen hat und der auch weiß, was es ist, was die Teilchen sind. Darauf werde ich nachher noch ein bisschen zu sprechen kommen. Denn wenn Sie heute Mainstream-Physiker fragen, dann sagen die, naja, also die Quarks, und das ist so eine Art Kugel, naja, ein Punkt, eine Punktmasse. Ein Punkt kann es nicht ganz sein, denn dann wäre es ja nichts. Punkt hat ja keine Eigenschaften, also muss schon ein bisschen irgendeine Kugel. Also Sie wissen nicht, da gibt es also ganz Schlaue, die sagen, nee, das ist ein String, das ist irgendwas, so eine Strippe, so irgendwas so Ausgedehntes. Also es hat schon eine Linie, muss schon eine Ausdehnung haben, denn ein Punkt kann es ja nicht sein. Ja, ist richtig. Und die Stringtheoretiker wühlen seit 30 Jahren rum. Damals hat sich eigentlich kaum jemand für diese Stringtheorie interessiert, bis auf jemanden, nämlich der Ed Witten, den klügsten Mann der Welt, wie man ihn nennt. Der hat gesagt, ach, ihr Mathematiker, kommt da nicht weiter, ich kann euch da helfen. Und jetzt wühlen sie alle rum und publizieren dauernd, aber für die Physik haben sie nichts, überhaupt nichts ausgesagt bis jetzt. Und das ist der Unterschied zwischen dem, wo wir nun meinen, sollten wir uns noch mit Heim beschäftigen. Aber ich will nicht weiter reden, wir kommen dann noch auf die Bedeutung zu sprechen. Ich möchte Ihnen erstmal sagen, wie ich ihn kontaktiert habe oder wie ich ihn kennengelernt habe, beziehungsweise wie ich zum ersten Mal über ihn gehört habe. Ich war damals in Stendal ein Jahr vor dem Abitur und durfte zu meinem Großvater in Westen fahren nach Detmold. Und dann ist es ja so, wenn man lange in der DDR gelebt hatte und keine Illustrierten kannte, die gab es ja nicht, oder da gab bloß ein paar Bildchen über Arbeiter und Bauern, die mit irgendwelchen Geräten rumhampelten. Das war nicht so interessant wie diese vielen Zeitschriften, die ich da gesehen habe. Und da habe ich also erstmal alles durchgeblättert. Und da fand ich dann hier ein Blatt, Wunder werden Wirklichkeit, und da war ein Bild von Burkhard Heim da. Und dieser junge Physiker, der soll ein Antriebssystem erfunden haben, nämlich ein Gravitationsantrieb, in dem man elektromagnetische Strahlung umwandelt in Gravitationsfelder. Und zur gleichen Zeit hatte ich das Buch von Donald Kehoe gelesen, Der Weltraum rückt uns näher, wo drin stand, dass die immer wieder gesehenen fliehenden Untertassen offensichtlich Bewegungen machen, die wir nicht kennen, also offensichtlich, also nicht erklären können. Und diese Bewegungen sind genau das, was der Heim vorausgesagt hat, dass man andruckfrei, ohne was zu merken, in diesen Dingern sich bewegen kann. Und daher rührt jetzt auch mein Interesse an beiden Richtungen. Einmal der wissenschaftlichen Erforschung der unbekannten Flugobjekte, UFO darf man nicht sagen, ist ja tabu, unbekannte Flugobjekte oder unidentifizierte, was dasselbe ist, darf man aber sagen. Also da mein Interesse daran und an Heim, denn und zwar hat mich das nicht getrogen, dieses Gefühl von damals, von vor 55 Jahren, dass man offensichtlich mit dieser Theorie an die Schwerkraft rankommen würde. Und das ist ein bisschen ungünstig, aber hier, das möchte ich mal kurz dazwischen zeigen, dass auch andere auf die Idee kamen. Das zeigt ein CIA-Bericht, der dann erst später, wann war das hier, 59, nicht? Also nochmal 79, erst freigegeben wurde. Können wir auch machen, dann ist das größer, nicht? Oder? Ach so, für mich. Ja, das ist günstiger, ja. So, und da sehen Sie, ich will den ganzen Text hier nicht durchlesen, sondern bloß sagen, dass da irgendein Agent, da sehe ich es besser, in einem anderen, also hier vorne wird geschrieben, also dass ein Agent schon herausgefunden hat, dass ein deutscher Atomphysiker 1952 offensichtlich einen Weltraumantrieb da entdeckt hat, der vielleicht das Phänomen der fliegenden Untertassen erklären könnte. Und mit dem Vortrag ist er heimgemeint gewesen. Der hat nämlich 1952 in Stuttgart nicht über UFO bzw. fliegende Untertassen erzählt, sondern über die Möglichkeit eines neuen Feldantriebes für die Raumfahrt. So habe ich den erstmal gesehen und später bestätigt bekommen, dass die anderen, also in USA, auch hinter ihm her waren. Später habe ich ihn dann auf einem Kongress 1957 in Frankfurt kennengelernt. Und jemand hatte Tonbänder von dem Vortrag aufgenommen und hat die dann an die Amerikaner verscherbelt. Und ich kam dann in den Verdacht, die Tonbänder gestohlen zu haben, weil ich mich für die Tonbänder interessierte und sagte, ich habe das nicht verstanden, den Vortrag, kann ich mir den überspielen? Da sagte noch der Mann, ja, wenn Sie ein Tonbandgerät herbringen, es war aber Samstag, Sonntag in Frankfurt, ich konnte das nicht machen. Auf jeden Fall bin ich dann auch verhaftet worden, weil sie dachten, diese große Sache kommt dann ins Ausland. Ja, es ist es, aber nach Amerika ist das gegangen. Und dann haben wir uns zusammen gesetzt, Heim und ich, und er sagte, ach, Sie hätten das Tonband sowieso nicht gebraucht, dann kommen Sie zu mir, da erzähle ich Ihnen alles. Und so bin ich dann also zu ihm gekommen und dann haben wir über Jahre hinaus dann uns ausgetauscht. Vielleicht nochmal ganz kurz zeigen, wie er als Jugendlicher ausgesehen hatte und was ihn da am meisten interessiert hatte. Der war nämlich versessen auf Raketentechnik und Raumfahrtzeuge. Sie sehen hier, was er mit 8 Jahren gemalt hat und dann hier mit 15 Jahren. Dazu bloß eine ganz kleine Geschichte. Sein Vater hatte ihm, als er 11 Jahre alt war, so einen Chemiebaukasten gekauft und dann hat er Experimente gemacht, hat ganz viel über Sprengstoffchemie gelesen und konnte dann sehr bald, so mit 13 Jahren, Dynamit herstellen und Trinitrotoluol und Schießbaumwolle und auch Knallerbsen. Und dann ist mal einer von seinen Freunden in der Schule nicht günstig behandelt worden von den Lehrern. Und dann haben sie gesagt, da rächen wir uns und haben dann diese Knallerbsen in jede Tür und Fenster Spalte eingebracht und dann haben sie sogar noch Bohlen aufgebohrt und das auf die Treppen gemacht und dann sind sie da, also am Montag haben sie abgewartet, wie der der erste Lehrer da über die Treppen gesaust ist und die ersten Türen aufgemacht und das knallt und bumst und so weiter. Naja, also er flog von der Schule und ist dann in eine andere Schule gekommen. Da hat er sich eigentlich nicht wohlgefühlt, denn er wurde da herabgestuft, musste nochmal eine Klasse wiederholen, ist aber gleichzeitig zur Abendschule gegangen. Und da war das angenehm, da wurde er als Erwachsener behandelt und hat dann später, hat also während dieser Zeit 2 Schulen besucht. Und in der einen Schule, wo auch der Dietmar Schönherr gewesen ist, der war ganz klasse, war in Latein und er war in Mathe gut, aber ist dann abgesunken, weil er in der Abendschule sehr gut war. Und da hatte er auch das Abitur gemacht und früher als die anderen. Und die anderen hatten das Abitur noch nicht und wurden dann zum Militärdienst eingezogen. Also das war so ein Glücksfall wieder bei ihm. Aber das schildert bloß, was das für so ein Typ war. Er ist dann zum Reichsarbeitsdienst gekommen und dann später nach Nettuno in Italien zum Militärdienst eingezogen. Und dann hat er aber hochbrisante Sprengstoffe erfunden, also nicht bloß nachgemacht, sondern auch berechnet, wie diese Thermitstoffe schneller abbrennen. Also man kann die Thermite leicht explosiv so mit einer Flamme hochgehen lassen, oder man kann sie dazu zwingen, dass sie ihre gesamte Energie sofort abgeben. Und da ist er noch auf Tricks gekommen, dass man mit Hohlladung dann dieses ganze Sache zusammenpresst und zu Temperaturen kam, die so an die Millionen Grad kamen. Das war also noch ein Bild mit seiner Mutter und seiner Schwester, die 2 Jahre jünger ist. Und dann ist er zu Heisenberg gegangen, hat ihm vorgeschlagen, dass man vielleicht Tritium oder schweres Wasser durch Hohlladung, die ja so hohe Temperaturen wie ein paar Millionen Grad machen, zünden kann, also so eine Art Fusionsbombe machen kann, würden wir heute sagen. Und der Heisenberg hat ihn dann rausgeschmissen und sagt, das geht nicht, chemisch kann man nicht zünden. 10 Jahre später ist das als saubere Bombe überall bekannt gewesen, wie man das macht. Das war so nach der Art. Nicht, dass er es erfunden hatte, aber ich wollte damit bloß sagen, dass es nicht unsinnig war, was er da erzählte. Das waren so die letzten Bilder von ihm. Und dann, als er von Nettuno, also aus dem Krieg, vom OKW wieder zurückgeholt wurde, in die Chemisch-Technische Reichsanstalt hier in Berlin. Reinickendorf war das wohl, gegenüber von dem Raketenflugplatz, dem ersten, den wir hier hatten mit Rudolf Nebel, wo mein Vater auch gearbeitet hat, mit Obert und Werner von Braun. Da hatte er am 19. Mai 1944 diesen hochbrisanten Sprengstoff vorzuführen und sollte das in etwa 1 Gramm und 10 Gramm Patronen machen. Und dann hat er überlegt, dann nimmst du nicht 10 Gramm, nimmst du 1 Gramm. Und als er das da einfüllte und hat er da irgendwie so mit der Hand noch rübergefüllt, dann ist alles in die Luft geflogen und so sind also seine Arme weggeschmolzen, aber weil er über dieser Patrone seine Hand hatte, hat sie ihm den Kopf nicht weggerissen. Er sagte dann später, das wäre nicht so schlimm gewesen, denn hätten sie mir einen Holzkopf verpasst, dann wäre ich jetzt Abgeordneter in Bonn. Naja, aber das hat ihn dann dazu gebracht, Pazifist und glühender Pazifist später zu werden. Ach, hier fehlt noch ein Bildchen. Sie sehen, was er da alles schon mit 18 Jahren gebastelt hatte und also konstruiert hatte. Er wollte dann zu Werner von Braun nach Peenemünde, das war also noch vor dieser Explosion. Die haben ihn dann nicht genommen, weil erstens die Peenemünde bombardiert worden ist und dann später nahm man keinen mehr rein, weil keinen Fremden mehr dazu, weil es da Spionage gegeben hat. Und hier sehen Sie dann schon, das ist ein Bericht aus dem Stern, deswegen hier mit dem Lothar Rheinbacher, was er alles für Pläne damals gehabt hatte. Und in Peenemünde hatte er eine Rakete mit Uranantrieb vorgelegt. Also da war schon immer ein glühender Erfinder. 1946 hat er angefangen zu studieren, wieder Chemie, und hat da immer eine Frau daneben gehabt, die ihm das alles dann, weil ja das Gehör kaputt war und die Arme waren weg, hat sich Spaltenarme machen lassen dann, aber er konnte nicht sehen und die hat versucht, für ihn das mitzuschreiben, das ging dann aber schief. Sein Vater kam 1948 dann aus Sachsenhausen, die Russen hatten ihn da gefangen gehalten und der ist dann mit ihm nach Göttingen gefahren und da ging es dann richtig los und da haben sie dann auch überlegt, ja was willst du denn mit Chemie weitermachen, du kannst doch nichts anfassen und theoretische Chemie, Biochemie oder was, ja und da ist er dann zur Physik gekommen. Hier noch eine Abbildung von seiner Frau, die er 1950 geheiratet hat, eine Konzertsängerin und hier ein Bild mit Obert 1952. Ich habe ja da schon erzählt, dass er 1952, als er Student war in Göttingen, Physikstudent, schon Vorträge gehalten hat, was man nicht machen durfte, über Raketentechnik und Raumfahrtforschung. Denn Raketentechnik wurde von unseren Physikern, also Weizsäcker, Heisenberg und Max Born, nicht ernst genommen. Und jeder, der sich damit beschäftigte, war natürlich ein Spinner, ein unseriöser Fantast, wie der Heisenberg ihn danach ja auch genannt hat. Das macht man nicht. Man wird nie mit irgendwelchen Geräten oberhalb der Atmosphäre irgendwelche Messungen machen können. Dazu sind diese gravitativen Störungen, sagt Weizsäcker, viel zu groß. Das fällt dann sofort runter, so ein Satellit. Naja, er ist dann später in die Zukunftsforschung gegangen. Ja, erst 1952, jetzt möchte ich aber doch mal sagen, was ist denn eigentlich das Wesentliche an der Heimschen Theorie? Also denn 1952 hatte er ja schon eine Fleißprüfung beim Weizsäcker gemacht. Und Weizsäcker machte das dann immer so, dass er jemanden über ein Thema sprechen ließ. Und der Heim sagte, ich habe mich beschäftigt mit der einheitlichen Feldtheorie vom Einstein. Also nicht mit der Relativitätstheorie, der speziellen oder allgemein, sondern mit der einheitlichen. Das war also der Höhepunkt und das Letzte, woran Einstein gearbeitet hatte. Das ist dann schiefgegangen, also diese Theorie hat sich nicht bewährt. Und Heim hat das aber alles verstanden. Und auch gesehen, warum das nicht weiterging. Und das hat er dem Weizsäcker erzählt. Daraufhin hat dann später Weizsäcker ihn in seine Arbeitsgruppe geholt. Also jetzt hat er seine Sachen dem Weizsäcker noch nicht gezeigt, aber er wollte es dem Einstein zeigen, der aber dann schon im Sterben lag. 54, 55 hat er nichts mehr angenommen, keine Briefe, aber der Watzlach Lavati, der mit ihm gearbeitet hat, ein Mathematiker, der hat dem Heim, die Briefe habe ich, bescheinigt, dass das ein vernünftiger Ansatz ist. Was hat er gemacht? Sie kennen möglicherweise diese Darstellung der Einsteinschen Gravitationstheorie, dass man sagt, Materie krümmt den Raum. Und dann kann man immer so darstellen, indem man also so eine Gummifläche nimmt und auf diese Gummifläche lässt man einen Stahlball fallen, dann biegt sich ja das so weg. Und wenn diese Gummifläche oder das, was ich da oben gezeichnet habe, eben der Raum ist, dann wird er eben gekrümmt durch die Materie. Und ich habe hier eine Erde und Mond einfach mal daneben gezeichnet, indem ich sage, der Potentialtopf der Erde ist sehr viel stärker, die Krümmung viel größer als durch den Mond. Und wenn Licht hier langfliegt, dann wird es hier entlang gekrümmt, also in diesem Raum. Das ist jetzt bloß mal so ganz schnell und metaphorisch der Inhalt der allgemeinen Relativitätstheorie. Auf die Kürze bloß, aber ich kann daran zeigen, was der Heim nun geändert hat. Die Einsteinsche Theorie bleibt ja erhalten. Nur, sagt er, man muss ja, wenn man weiß, dass Materie gequantelt ist, dann muss man auch in der Gleichung, wo auf der einen Seite die Materie angegeben ist und auf der anderen die Raumkrümmung, dann muss man die Raumkrümmung auch irgendwie quantisieren. Und wenn man das macht, dann sind das hier diese kleinen Flächelchen, die ich immer angedeutet habe. Und man sieht, man kann eine starke Krümmung, wie bei Einstein, kann man auch angeben durch eine Kompression von diesen kleinsten Flächen und kann das Ganze dann auch ausdrücken als zahlentheoretische Funktion, dass man angibt, indem bestimmten Bereich, sagen wir hier irgend so einen bestimmten Bereich, gibt es so und so viele Flächenelemente. Natürlich müsste man das jetzt auf die anderen Unterebenen auch noch Unterräume als Ebenen dargestellt ausdehnen, aber bloß andeutungsweise verstehen Sie, dass man so eine Krümmung bei Heim durch zahlentheoretische Funktionen angeben kann. Das ist also praktisch dasselbe, aber wir haben noch was dazu gewonnen, denn wir haben jetzt kleinste Flächen. Und das war nun schon so in den 50er Jahren. Er hat sich das immer überlegt, wenn er große Operationen vor sich hatte und vor Schmerzen dann nicht mehr wusste, wohin. Da hat er dann an diesen Sachen gearbeitet und rumgedenkelt. Das ist also schon sehr, sehr alt. Und das sage ich deswegen, weil in der Loop-Quantentheorie, die vielleicht so 10 Jahre, 15 Jahre alt ist, man jetzt auch auf die gleichen Flächen von 10 hoch minus 70 Quadratmeter gekommen ist. Das ist so klein. Aber es ist nicht null. Das ist ja das Wesentliche, dass es also nicht irgendwas Unendliches gibt, sondern es hört irgendwo auf und zwar in diesem Bereich. Und in der Loop-Quantentheorie, die heute verfolgt wird, ist nicht dieselbe Theorie wie der Heim, aber da hat man eben auch diese kleinsten Flächen. Heim nennt die Metronen. Ja, vielleicht bloß noch mal ein paar Bilder aus dem Krankenhaus, wieder eine Operation. Er hat in Göttingen gewohnt, hat sich dann von seiner Frau immer zum Zug bringen lassen und ist dann 30 Kilometer weiter nach Northeim gefahren, wo sein Vater wohnte. Und mit dem hat er dann gearbeitet. Hier wird er in den Zug gebracht. Und ging eigentlich ganz gut, dass er das alleine machen konnte. Und das ist jetzt das Haus in Northeim. So sieht es jetzt immer noch aus. Und hier unten hat er sich Laborräume eingerichtet. Denn weil er jetzt nicht mehr am Max-Planck-Institut war, wo man Geräte bekommen hätte, wollte er seine Theorie über die Gravitation, die natürlich noch mehr aussagt, als bloß, dass alles gequantet ist. Aber da gehe ich jetzt nicht mehr, doch, da komme ich noch drauf zu sprechen, aber im Moment gehe ich nicht drauf ein. Da wollte er also Experimente hier in diesen Räumen machen. Und im Garten dahinter hat er also mit seinem Vater dann gearbeitet. Der Weizsäcker hat dann zu seinem Vater gesagt, sie müssten ja auch ein Diplom in Physik kriegen, weil er natürlich da also immer mitgelernt hat, aber das war eigentlich mehr ein Witz gewesen. Naja. Und Sie sehen, er kann noch ein bisschen was mit den beiden Spaltenarmen dann wieder fassen. Und dann hat er versucht, eine Beziehung zwischen Gravitation und Elektromagnetismus im Experiment zu beweisen und hat dazu, wie hier zu sehen ist, den geheimnisvollsten Apparat der Bundesrepublik gebastelt, weil nämlich keiner wusste, was soll das. Wenn er hier diese großen Funkeninduktoren da eingespeist hat, ja, was ist denn da drin? Das hat er keinem gesagt und da ging natürlich jetzt die Suche los. Ging dann so weit, dass er Zivilschutz kriegte, weil Leute vor seinem Haus waren und eindringen wollten und dann hat sich mal einer neben ihn im Zug gesetzt und gesagt, er möge doch aufhören zu arbeiten. Denn wenn er es nicht täte, dann gäbe es Leute, die für 2 Millionen dafür sorgen würden. Sie haben gewusst, dass man ihn nicht entführen konnte, dann hätte er ja nichts gesagt, denn wie sollte man den irgendwie erpressen? Schmerzen konnte er ja aushalten. Jetzt können wir nachträglich sagen, wie das da drin ausgesehen hat und was das soll. Er hatte festgestellt, also das sage ich jetzt mal so ohne Formel, aber ich glaube, das geht auch so zu sagen, dass eine doppelte Rotation von einem Strahlungsvektor, also wenn man Licht irgendwo so reinschiebt oder wie er das wollte mit Radarwellen in irgendeinen Behälter und das wird also in einer Wendel dann so umgedreht, wobei also noch der Durchmesser der Ringe eine große Rolle spielte, dann sollte eine Kraft nach oben wirken. Und er hatte gemeint, seine Familie da anstiften zu können, ihm Hohleiter zu bauen. So ein Ring, der normalerweise, hier sehen Sie diese vielen Ringe, der vielleicht so 2000 D-Mark gekostet hätte, hat er versucht selber herzustellen, also herstellen zu lassen. hat immer die Leitfähigkeit in Göttingen wieder überprüfen lassen von Leuten, aber der Wirkungsgrad ist so miserabel gewesen, dass das nicht rauskam, dass er also da durch bestimmte Radarwellen, die in diesen Funkengeräten eben auch enthalten waren, eigentlich hätte er einen Klystron gebraucht, konnte er wieder nicht bezahlen. Also da haben die rumgemurkst und was ausprobiert, und das haute nicht hin. Er hat dann selber eingesehen, man müsste da mehr Geld haben, um vernünftige Geräte zu kaufen. Aber vielleicht ginge es auch so, hat er sich gesagt, wenn man nämlich, weil der Wirkungsgrad so gering ist, sehr feine Nachweisgeräte hat. Also eine mordsmäßige Verstärkungsapparatur baut, sodass man das hinkriegt. Und da hat er einen Elektroniker bezahlt bekommen, allerdings, ich glaube, 1000 D-Mark hat er damals bekommen, und der sollte ihm das machen. Hier habe ich nochmal Bilder von dem Vortrag, als ich ihn in Hamburg, als ich ihn kennengelernt habe, angegeben, der unheimliche Gast, weil er ja da was erzählt hat, was wieder keiner verstanden hatte. Und dann steht hier auch ein zweiter Gast, war unheimlich, das soll ich gewesen sein, weil ich mich doch dafür interessiert hatte. Naja. Ich war ja einer der jüngsten Leute. Das da hinten bin ich, das da. Alle anderen sind älter gewesen, ich hab doch nichts verstanden gehabt damals. Die anderen ja auch nicht. Ja, und das ist nochmal ein Bild von Cocteau. Der hat hier das innere Auge von Burkhard Heim gemalt, und das ist so ein 8x6 Meter großes Gemälde, was in Brüssel in der Kunstakademie hängt. Ob es jetzt noch hängt, weiß man nicht, weiß ich nicht. Und da sind also verschiedene große Physiker, Li und Yang, noch abgebildet. Aber ich wollte bloß damit sagen, er war damals so in aller Munde und jeder hat gedacht, jetzt kommt was. Dann ist er in Rom gewesen damals zu der Zeit. Hier ist nochmal im Fernsehen eine Aufnahme. Der Professor Bondi, also ein bekannter Relativitätstheoretiker. Und dann hat er auch tatsächlich ein Klystron bekommen. Das ist hier dieses Gerät. Und da konnte er dann Radarwellen in diese Ringe einspeisen. Aber das war alles nicht das Richtige. Sie haben dann mit großen Verstärkern noch versucht, was rauszuholen, ging nicht. Nun hat man ihn immer reduziert darauf, dass er ja da mit der Sache nicht klargekommen ist. Aber seine ganze Fähigkeit lag natürlich nicht im Praktischen, obwohl er die ganze Elektronik auch beherrschte, vom Theoretischen her. Er konnte es nicht basteln, aber er wusste Bescheid. Aber die Fähigkeit lag natürlich im Theoretischen. Und naja, das will ich Ihnen zeigen. Dann hat er angefangen, mal schreiben zu lernen mit seinen Armen. Das ist doch interessant. Das ist bloß ein Blatt aus einem großen Buch, was ich mal gefunden habe. Und hier ist der erste Brief. So schlecht ist das gar nicht für jemanden, den ich sehen kann. Und dann mit Spaltenarm schreibt. Ach so, das ist jetzt hier nicht günstig abgebildet. Hier sehe ich es besser. Aber hier auf jeden Fall, es soll ihm bloß einen Eindruck geben, was der da für Willenskraft aufgebracht hat, wieder zu schreiben. Hier sieht man, wie er schreibt, da oben. Da. Und später konnte er am Rechner auch sehen, was er schreibt, mit einer Lupe, und dass er die Formel, die er da eintippte, dann an einem Bildschirm erkennen konnte. So. Und wir haben natürlich jetzt, als er diese theoretischen Arbeiten durchgeführt hat, ihn immer geprüft, und beispielsweise gab es von Dirac, Nobelpreisträger, Hinweise, was eine einheitliche Feldtheorie bringen müsste. Es muss sagen, was eine Elementarladung ist, Es muss sagen, warum die Sommerfeld-Feinstrukturkonstante die Wechselwirkung zwischen Elektronen und Photonen angibt, warum das so diesen Wert 1 durch 137, und so weiter hat, wie das zustande kommt. Und dann haben wir ihn immer danach gefragt, ob er das erklären könnte. Und als wir 1969 mal auf der Burg Rahmeck, wo ich gewohnt hatte, waren, da hat er mir davon erzählt, jetzt bloß mal ein bisschen, damit Sie auch mal sehen, wie schön das da ist, in der Fränkischen Schweiz, da oben auf der Burg. Da hat er mir die Formel an die Tafel geschrieben. Das ist nochmal, hier sitzt, ist ein bisschen zu schwach. Also da haben wir ganz schön gewohnt. Da unten nochmal so. Und jetzt also das Bild. Mal sehen, ob man es erkennen kann. Naja. Also ich will nicht, dass Sie die Formel genau verfolgen, sondern aber Sie sehen, dass hier das Wort Masse steht. Ich glaube, das können Sie erkennen. Und Elektron, Ladung, Feinstrukturkonstante, schreibt er dahin. Und dann, da geht also die Zahl Pi ein. Und wenn man die jetzt mit 8 Stellen ausrechnet, damals hatte man noch nicht so die Rechner, diese PCs, da hat man noch andere Apparate gehabt und da habe ich also die Zahl Pi mit 8 Stellen genau eingegeben, da kam der Wert nicht richtig raus. Mit 15 Stellen, da kam es dann genau raus. Und da wussten wir untereinander, unsere Kollegen, ja, da hat ja dann die richtige Formel, auch wenn wir das jetzt mal unterstellen, er hätte das nachgerechnet auf 15 Stellen Pi hoch, also vierte Wurzel aus 1 plus Pi hoch 4. Also nein, das macht er nicht im Kopf, denn er hatte nicht den Rechner, der auf 15 Stellen genau rechnet. Und so haben wir dann gemerkt, der muss wohl auf dem richtigen Weg sein. Und Bilder, die brauchen wir nicht. Hier ist vielleicht noch ein interessantes Bild, wenn man es gut erkennen kann. Ich weiß nicht. Das ist nämlich eine Zen-Lehrerin, Gerta Ital, und das ist der Professor Hora. In meinem Buch habe ich ja die Gespräche, die er mit der Zen-Lehrerin geführt hatte, angegeben. Also hier ist das mal zu sehen, wie er aussah. Dann waren wir mit Professor Ernst Benz, dem protestantischen Theologen, zusammen in Brixen, und hier Professor Resch, Heim, seine Frau, und hier, das ist eine Pflegetochter, der angenommen hat. Hier meine Frau und der Professor Nickel. So, jetzt wollen wir aber wieder zur Theorie kommen. Denn er hat sich mit dem Professor Pascal Jordan dann getroffen, und die hatten also ein gutes Verhältnis auch. Pascal Jordan hat ja an der Quantentheorie mitgearbeitet, ist immer so am Nobelpreis vorbeigeschrammt. Dann hat er noch die fünfdimensionale Relativitätstheorie geschrieben, Schwerkraft und Weltall heißt das Buch. Also das war ein großer Theoretiker, und der interessierte sich natürlich, als Heim gesagt hatte, nach meiner Auffassung gibt es keinen Urknall, hat er dann gefragt, ja, wie stellen Sie es denn vor? Und er sagt dann, ja, nach meiner Meinung muss man von den kleinsten Flächen jetzt zurückgehen. Die kleinsten Flächen, die er herausgefunden hat, die waren früher mal größer, die waren mal so groß, so riesig und haben sich immer wieder zusammengefunden. Also andersrum kann man sagen, haben sich geteilt. Aber wenn man rückwärts geht, dann kommen die ja wieder zusammen. Wenn ich von hier jetzt rückwärts in die Zeit gehe, dann anders kann ich es besser erklären. Dann hat also bloß ausgerechnet, wie groß war die erste Fläche, dass sie genau in ein Universum passte, wenn das Universum sich auch ausgedehnt hat. Und da kam er dann dazu, so eine Gleichung, die will ich ja nicht zeigen, also lasse ich es mal da oben weg, aber dass es drei Kugeln waren am Anfang. Da war nichts da, keine Materie und kein Licht, gar nichts. Und irgendwann, nach vielleicht 10, 20 Billiarden Jahren, sprang die erste auf einen anderen Radius, das soll das hier angeben, und diese zweite innere Kugel wurde auch, dehnte sich aus auf diesen Radius.
Was ist denn
eine Fläche, einfach eine Fläche. Nichts weiter als Fläche, Geometrie. Also es gab da nichts als bloß Geometrie am Anfang. Und davor gab es nichts als bloß Mengen von Dimensionen. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Wie? Ist keiner da. Der Raum und diese Fläche ist dasselbe. Also was hier umfangen wird, das ist dann der Raum. Also was anderes gab es noch nicht. Und nun bei dem Springen teilte sich diese Fläche und die andere teilte sich auch. Und die sprang dann immer weiter. Das dauerte dann immer vielleicht ein paar Billiarden Jahre oder zum nächsten Sprung. Die Zeit, die heute 10 hoch minus 22 ist, also die kürzeste Zeitintervall, war damals eben vielleicht ein paar Billiarden. Das ging hyperbolisch, der Zeitverlauf. Und es gab ja noch gar nichts anderes. Man kann ja bloß sagen, man kann mit unserem Zeitmaßstab da hinfahren und sagen, ja, das war irgendwie beliebig dazwischen. Also das deute ich auch bloß an, das kann man nicht genau sagen, so und so viel, Komma, sowas, Zeit ist da vergangen bis zum Sprung, aber es war ganz viel. Und wie? Naja, das kam so allmählich erst so rein, ja. Der Zeit in die Welt. Denn dann, da ist ja noch nichts abgelaufen. Da lief nichts, da gab es bloß die Flächen. Und dass die überhaupt da waren. Das ist also der Anbeginn. Jetzt kommt die werden immer kleiner. Jetzt sehen Sie, diese drei Schalen sind jetzt ganz dicht nebeneinander. Und springen immer weiter und immer weiter und dann kam es zu Fehlstellen. Da gab es also irgendwann mal, und zwar erst vor 17 Milliarden Jahren, also ganz zum Schluss, nachdem 99% der ganzen Zeit schon weg war, da gab es jetzt solche Austauschvorgänge, dass sich diese Flächen komprimierten und wieder ausdehnen, also wieder glatt machten, wenn man so will. Und wenn in einem Unterraum, also in einer Kugel gerade eine Kompression war, war es in der anderen gerade nicht der Fall. Und so tauschte sich das jetzt aus und so begann jetzt plötzlich eine Vakuumenergie zu existieren. Und nun ging es noch weiter und plötzlich gab es unter diesen verschiedenen Austauschmöglichkeiten in sechs Dimensionen, denn zu diesen Kugeln muss man sich dann vorstellen, dass es dann noch mehrere, neben diesem Raum, in dem das passiert, noch imaginäre, nicht messbare Dimensionen gab. Da passierten also die Austauschvorgänge von Maxima der Kompression und Minima und immer korreliert in anderen Unterräumen. Also ich will das nicht zu weit ausführen jetzt. Aber jetzt das ganze Vakuum schwankt. Wenn sich aber jetzt ein Austauschvorgang so zyklisch verhält und sich in den Schwanz beißt, dann plötzlich ist Materie da, dann ist überhaupt irgendwas da, Licht oder Energie oder überhaupt was. Sonst haben wir bloß Struktur und eine Struktur, Dynamik, Struktur, Schwankung, gar nichts. Aber wenn das jetzt sich in den Schwanz beißt, dann haben wir sowas, einen zyklischen Prozess, der wie so ein, ein Kreisel, so eine Achse hat, so ein Spien, sagt man dazu. Und nun hat er mathematisch festgestellt, dass der Spien immer versucht, sich senkrecht auf die Expansion zu stellen. Ist natürlich schwer vorstellbar, was heißt senkrecht, wenn die Expansion in alle Richtungen geht. Nicht? Wir sagen dazu orthogonal, das ist dann senkrecht in allen Richtungen. Aber das ist die Ursache von Trägheit. Jetzt haben wir also beim Heim zum ersten Mal verstanden, wieso denn Trägheit in die Welt kommt. Einstein hat noch so nach dem Mach'schen Prinzip so fabuliert, ja, vielleicht wird das hier induziert, die fernen Sterne, die induzieren hier die Trägheit. Also da hat dann der Professor Gönner in Göttingen gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die fernen Sterne, wenn die Straßenbahn anhält und anruckt und ich umfalle, dass die dafür zuständig sind. Das muss mehr lokal sein, das sind nicht die Sterne. Aber man wusste nicht, was ist es denn, was ist denn die Eigenschaft? Und jetzt kommt das also zum ersten Mal ein Verständnis dafür, warum das lokal dann ist und was eigentlich der Unterschied zwischen Vakuum und Materie ist. Der liegt ganz in der Nähe, ganz in der Nähe. Diese Vakuumschwankungen beißen sich nicht in den Schwanz. Tun sie das, da wird ein Anfangszustand wiederhergestellt. Schwupp, ist aus diesem Vakuum plötzlich Materie geworden. Und dann ich komme nachher noch mal drauf, oder nein, das kann ich jetzt auch noch sagen, aber ich möchte es nicht begründen. Denn Heim hat festgestellt, aus mathematischen, zwingend notwendigen mathematischen Gründen muss die Welt 6 Dimensionen haben. Das hat ein anderer Mathematiker, nämlich der Roger Penrose, das ist der Lehrer vom und Stephen Hawking hat das auch festgestellt. Bloß dann ist immer die Frage, also wenn die Mathematiker sagen, die Welt muss sechsdimensional sein, also oder dreidimensional und komplex, also sie hat 3 reelle Raumdimensionen und dann 3 imaginäre Dimensionen, Weltdimensionen, was ist denn das denn? Wir wissen nach Einstein und Minkowski, dass die Zeit eine imaginäre Dimension ist. Das ist etwas, was nicht zu vertauschen ist mit Längenausdehnung. Das ist was anderes und das soll das Imaginäre eben beschreiben. Aber man kann damit ja umgehen und kann das so als Quasi-Länge, als quasi-imaginäre Länge dann auch immer angeben. Das macht man auch in der Relativität zurück, kommt da ganz gut klar. Aber was sollen jetzt diese 2 zusätzlichen Dimensionen sein? Penrose meinte, das müssen ja irgendwie auch Zeiten sein. Und dann wusste aber nicht, ja, ist die Zeit dann nun, woran erkennt man denn, dass das eine andere Art von Zeit ist? Das kann es doch nicht sein. Und Heim stand natürlich vor dem gleichen Problem, wie die anderen auch, die dann Anderson und Ahner, die haben auch 6 Dimensionen. Jeder überlegt, was ist denn das? Und da kam Heim der Gedanke, dass das vielleicht Organisationspotenziale seien. Und ja, und was ist dann das Sechste? Denn bei der Organisation, da ist es ja sowas Ähnliches wie die Zeit. Die Zeit wird ja angegeben durch, oder ausgedrückt, man kann es ausdrücken, durch Zunahme von Unordnung, wenn man zum Beispiel in ein Wasserglas einen Tintentropfen reinfallen lässt, dann breitet er sich aus und er kommt nicht wieder zurück an irgendeine Stelle. Und wenn man jetzt die 5. Dimension als etwas Organisierendes bezeichnet, dann sollte das wie so ein rückwärtslaufender Film von diesem Tintentropfen, der im Wasser sich auflöst, sein. Nämlich, dass diese ganzen verstreuten und vermischten blauen Teilchen sich wieder irgendwo zusammenfinden und wieder zu einem blauen Tropfen werden. Das geht aber nicht, wenn man bloß eine Organisation hat, die sowas ermöglicht, sondern es muss ja etwas Teleologisches dabei sein. Es muss ja die Organisation ein Ziel haben, wo es hin will, wo es hin soll. Und das wird durch die sechste Dimension beschrieben, die diese Organisation in der Zeit beschreibt. Denn sonst, und da wird eben angegeben, es soll da oben diese blaue Farbe sich wieder ansammeln und die Organisation X5 versucht das dann auch in diese Richtung zu bringen. Das heißt, X5 und X6 können niemals allein auftreten, sondern immer bloß beisammen, als ein Paar. Und wo das dann, ja, wenn man nun aber sagt Organisation, dann ist das nicht mehr Physik. Dann muss man sagen, bezogen auf was ist das denn eine Organisation? Und dann kommt man plötzlich aus der normalen Alternativlogik von Aristoteles heraus, die ja nur die Prämissen hat, diese Aussage ist wahr oder diese ist falsch. Und jetzt braucht man aber etwas, wenn man Organisation hat, das angibt, bezogen auf was ist das denn eine Organisation? Also muss ich doch versuchen, ein ganz neues Begriffssystem aufzubauen, das mir diese Organisation auch beschreiben kann. Und dazu hat er eine aspektbezogene Logik, eine ganz allgemeine Logik entwickelt. Die war schon in den 50er Jahren fertig, denn als ich bei ihm mal gearbeitet hatte, habe ich gesehen, ein Heft und die Überschrift lautete Syndrometrische Maximtelezentrik. Und dann habe ich gesagt, ich habe hier was gefunden, ich weiß nicht, ob Sie das wollen, dass ich das lese. Ach nee, das sollte ja keiner sehen. Das ist mir auch weggeräumt worden dann. Aber er hat dann versucht, mir zu sagen, was das ist. Eine Syndrometrie. Das sind allgemeine Begriffssysteme, kaskadenförmig gefügt. Ja. Und Maximtelezentrik, also eine Maxime ist so ein Gesetz, was also eine bestimmte Extremalkurve, aber jetzt in Bezug auf Organisation einnimmt. Und Telezentrum, Maximtelezentrum, das auf ein bestimmtes Ziel dann herausgeht. Naja, also ich habe dann also jahrelang dann nicht mehr, bloß diesen Begriff hatte ich immer und erzählte das allen anderen, was der da für komische Begriffe hat, syndrometrische Maximtelezentrik, und meine Eltern haben damit also kein Mensch wusste, was das eigentlich richtig ist, aber wenn man es dann liest, das haben wir erst nach seinem Tode, dann versteht man, dass das etwas ist, was Sheldrick suchte, und wir haben ja auch Sheldrick und Heim zusammengebracht mal. Ich muss noch mal ein Bildchen. So schreibt er an der Tafel. Na, so, und jetzt wollte ich Ihnen zeigen, ich übergehe jetzt die anderen Sachen, dass er ja geometrisch beschrieben hat, was Materie ist. Mal sehen, ob man das erkennt. Etwas schwierig. Also, wenn man etwas Sechsdimensionales kurz mal darstellen will, das geht ja nicht. Was Vierdimensionales kann ich auch nicht darstellen. Aber ich kann so tun, als ob, und das so also als Metapher Ihnen mal anzeigen. Bei seinen Arbeiten kam er dazu, dass die einsteinsche Annahme, es gebe bloß eine Metrik, eine einzige Weltgeometrie, dass das ein bisschen zu einfach ist. Damit kann man zwar die Gravitation beschreiben, aber nicht die elektromagnetischen Wechselwirkungen bzw. Felder. Das geht gar nicht, das muss anders gehen. Und da fand er, dass es mehrere Metriken gibt. Und wenn man, da will ich jetzt also nicht drauf eingehen, bloß sagen, was das Ergebnis ist. Das Ergebnis ist, dass es vier ganz verschiedene Strukturen in der Welt gibt. Und zwar einmal, ach so, Wenn ich von Strukturen rede, dann sage ich, es passiert etwas im Sechsdimensionalen, aber nicht in allen sechs Dimensionen, sondern es gibt eine Struktur, die bloß in X5 und X6 definiert ist. Deswegen habe ich das mal hier so angezeichnet. X5, X6 soll also diese Koordinate angeben. Die Zeit soll hier laufen und der ganze Raum ist dann bloß hier in dieser Linie vereinigt. Anders kann ich es gar nicht machen. Vielleicht kennen Sie so Raumzeitdarstellung auch, da macht man das ja auch so. Aber so kann man vielleicht das Sechsdimensionale so sich vorstellen. Es gibt also den Raum und die Zeit und dann gibt es da noch etwas anderes. Das ist aber das Neue, was durch den Heim jetzt reinkommt. Und da gibt es Strukturen, irgendwelche geometrische Art, aber bloß jetzt als Metapher fassen Sie das auf. Das ist nicht da so ein Ding, was hoch und runter geht. Und das nennt er Aktivitäten, die von ganz hohen Organisationen kommen und hier runtergehen. Wenn Sie den Raum schneiden, also hier wirklich in diese Raumrichtung reinkommen, dann sind es Gravitationswellen. So unterscheidet er zwischen Gravitationswellen, wo nur Strukturen in X5 und X6 sich abspielen oder mal sogar hier in den Raum reinkommen. Dann, und wenn man bloß in den imaginären Koordinaten ist, X4, das ist die Zeit, hier, und X5 und X6, das ist also nur imaginär, dann sagt er, sind das Photonstrukturen. Das kann man dann auch nachweisen, dass es tatsächlich so ist. Und wenn es eine Struktur gibt, wo die Zeit nicht mitwirkt, nicht mitkondensiert in diesen Unterräumen, ich habe das bloß immer so als Ring dargestellt, also hier müssen Sie sich immer vorstellen, dieser Ring soll immer heißen, da ist irgendwas, sind da irgendwelche zyklische Austauschprozesse. Das sind bis zu, wie viel waren es denn? 126 Gleichungen oder was? Also da passiert vieles, ganz Komisches. Aber bloß mal so angedeutet, das ist hier so das Zyklische. Wenn das hier in dieser Ebene liegt, dann spricht man von Photonen. Wenn es in dir im Raum und in X5 und X6 ist, dann sind es Neutronen, also ungeladene Teilchen. Und wenn es so ganz in diesem sechsdimensionalen Raum irgendwo drin ist, dann sind es geladene Teilchen. Aber das Interessante ist, und darauf will ich Sie hinweisen, es ist immer der gleiche Vorgang, immer irgend so ein zyklischer Austauschprozess, der sich bloß jetzt verschieden projiziert. Einmal, der liegt im X6 verschieden. Und wenn dann wenn es von X5 oder X6 hier runterkommt in den Raum, dann haben wir die Vorstellung, dass das ganz verschiedene Dinge sind. Also mal ein Photon und mal ein Teilchen. Und jetzt sieht man auch, dass das Photon, wenn das bloß imaginär ist und gar nicht im Raum ist, aber mit allem, wenn also ein Lichtteilchen an Materie kommt, mit dem wechselwirkt, denn es ist ja, hat ja auch eine Ausdehnung hier in den X5 und X6. Jetzt glauben wir immer, das Licht, das läuft durch den Raum. Das tut es gar nicht. Dann ist noch die Frage, warum läuft es denn durch den Raum? Weil es gar keine Trägheit hat und der Expansion des Universums keinen Widerstand entgegensetzt. Es wird einfach mitgenommen mit der Raumexpansion. Und so kann man verstehen, warum das Licht überhaupt die Lichtgeschwindigkeit hat. Das kriegt es nicht einfach mit, sondern wenn sich das ablöst, dann wird es mit der Raumexpansion mitgenommen. Die ist ziemlich langsam. Lichtgeschwindigkeit hört sich schlimm an. Aber wenn Sie in der Astronomie gucken, was nur eine Lichtsekunde ist oder ein Lichtjahr auf große Distanzen, da ist das ziemlich langsam. Und so gesehen, da will ich jetzt nicht mehr drauf kommen, aber also das Das soll Ihnen bloß ein bisschen angeben. Also wenn Sie, wenn das Licht kommt, wenn dieser rote Punkt soll das andeuten, ist im Raum schon da, wenn es hier ist, zu sehen, weil es ja hier unten diese Raumkoordinate schneidet. Hier, das soll das wieder der rote Strich andeuten, dieser Austauschprozess projiziert sich runter und ist dann im Raum zu sehen. Bei diesem hier muss man da etwas vorsichtiger sein in der Darstellung. Da projiziert sich nur dieser Teil in den Raum und der da hinten. Es steht also immer ein Elektron und ein Positron. Und wenn das Ding jetzt so schwankt, dann wird es immer kurzzeitig mal zu einem Photon und wieder zu Elektron und Positron. Also so kann man jetzt verstehen, rein geometrisch, dass diese Teilchen, also ein Elektron und Positron, das dann plötzlich Licht wird und dann wieder, das kennen wir das aus der Quantentheorie. Und es ist also dieser geometrische Prozess, der so ein bisschen wackelt. Also immer wenn das sich jetzt hier nur in diese Ebene bringt, Photon, kippt es wieder raus, Elektron, Positron. Also man könnte viel darüber reden, aber ich glaube, ich möchte nicht zu viel sagen. Aber die Masse ist eben, wie ich da versuchte zu sagen, Masse ist ja definiert durch Trägheit. Und die Trägheit, je nachdem, wie die Frequenz ist, diese Umlauffrequenz hat, gibt es die verschiedenen Massen. Und dieses Spielen dieses zyklischen Prozesses, der muss immer versuchen, sich senkrecht zur Expansion, zur Weltexpansion einzustellen. Und das ist diese Trägheit und das ist das, was wir als Masse nachher feststellen können. In der Form ist das leichter zu sehen, aber ich glaube, so kann man es erklären. Und dann bloß nochmal die Physik abzuschließen, was damals bei DESY gerechnet wurde. Man sieht die Elementarteilchen. Ich habe Ihnen hier die Fehlerabweichung gezeigt. Und da sind also Fehlerabweichungen bis 10 hoch minus 7. Das ist doch recht gut. Minus 6. Vor allen Dingen, wenn man versteht, was es ist. Bildlich. Also die Häutchen wissen ja nicht, was sie vor sich haben. An Teilchen. Ja, zu Experimenten. Also Experiment gegen das, was da vorhergesagt wurde. Ja, dann hat er auch die das ist, wollte ich hier bloß ein bisschen andeuten, die Resonanzen, das sind so ganz kurzlebige. Damit ist er nicht fertig geworden. Das war noch bis zu seinem Tode seine Hauptaufgabe. Er hat die Lebensdauern auch für Elementarteilchen berechnet, was heute auch nicht der Fall ist von anderen. Hat die Massen der Neutrinos angegeben und die liegen in den Grenzen, wie man sie heute kennt. Und das Interessante, er kann sagen, was das ist. Das ist nämlich gar kein Teilchen. Das, naja, es hat so halb noch gerade Trägheitsfunktion, das ist aber wenn besetzt, also nein, das wird zu viel. Hier, das möchte ich Ihnen zeigen. Haben wir bei MBB beziehungsweise DASA, jetzt heißt ERDS, ein Kolloquium gehabt mit Pascal Jordan und Professor Lührer, Professor Horer und Ruppe und so, naja, verschiedenen anderen. Aber da legte er zwei Bücher. Hier sieht man es, aber ich glaube, ich habe noch ein anderes Bild, wo es besser ist und das wollte ich Ihnen zeigen. Da legte er zwei Bücher hin. Ja, das ist noch an demselben Tag. Und da ist es jetzt eingebunden, sind syndrometrische Maximtelezentrik, diese Dinger. Das sind 370 Seiten, die sind nicht zu seinen Lebzeiten veröffentlicht worden und wir haben es jetzt, haben es erstmal Logikern und Mathematikern gegeben, die das durchdenken. Er hat immer gesagt, dass die Arbeit daran seine wichtigste Lebensaufgabe war. Das ist also der Versuch, einen Formalismus zu finden, einen logischen Formalismus, in dem man Quantitäten, also die ganze Physik, was man so messen kann und mathematisieren kann, und Qualitäten zusammenzubringen, also Organisation, Bedeutung und alle die Unwägbarkeiten, die es aber auch gibt. Viele sagen, ja, das gibt bloß das, was man messen kann, alles andere gibt es nicht. Das ist hier bloß meine Tochter und mein Sohn mal mit ihm. Und ja, jetzt will ich bloß mal zeigen, was der Unterschied ist zwischen Einstein-Theorie. Komisch, das. Ich hatte vorhin gesagt, dass Einstein eine Metrik hat und mit dieser Metrik kann man die Gravitation angeben. Das ist also ein Gravitationspotenzial, wird es aufgefasst. Und dann hatte ich Ihnen da so die Bilder gezeigt und habe gesagt, das eine ist Gravitation, wenn es den Raum schneidet, sonst spricht er von Aktivitätenströme. Das andere ist ein Photon, neutrales Teilchen und elektrisch geladene Teilchen. Er nennt diese verschiedenen Formen, Hermitrieformen, Und jetzt hat man diese Theorie weiterentwickelt, und zwar von seinem Mitarbeiter, der mit ihm zusammen noch das dritte Buch geschrieben hat. Das ist der Walter Dröscher. Der hat nun das noch auf 8 Dimensionen erweitert und kriegt dann also noch viel mehr Metriken und da gibt es jetzt zwischen uns so die Diskrepanzen. Wir meinen, dass man mit den wenigen Hermitrieformen schon hinkommt und die Physik ausreichend beschreiben kann. Aber der Professor Häuser und der Dröscher, die in Wien sind, aber auch zu unserer Arbeitsgruppe gehören, sind der Meinung, man müsste auch die Quintessenz und Graviphoton, Gluon und Farbladung und sowas auch beschreiben. Beim Heim braucht man das gar nicht. Der braucht keine Gluonen, denn beim Heim ist ein Elementarteilchen, besteht aus Quarks, und zwar die Mesonen aus zwei Quarks im Inneren und die Baryonen aus 3, das auch. Aber er sagt, das sind interne Strukturen, die kann man nicht auseinanderreißen. Und das sind nicht einzelne Teilchen, die dann wieder durch Gluon, durch Leimteilchen zusammengehalten werden. Also der braucht das gar nicht. Natürlich braucht er auch nicht die Higgs-Felder. Ich habe ja vorhin erzählt, wie bei ihm Masse definiert ist, wie die Trägheit definiert ist. Mainstream-Wissenschaft weiß jetzt noch nicht, wie Teilchen zu Masse kommen. Und das will man ja jetzt in CERN über die LHC, den Large Hadron Collider dann herausfinden, ob es das gibt. Wenn es das nicht gibt, dann müssen auch die anderen wieder auf Heim umschwenken. Also das heißt, müssen sie überhaupt mal zur Kenntnis nehmen. Und hier bloß das untere muss ich weglassen, ich wollte ja keine Formeln zeigen. Was? Na gut, dann lass ja da. Schön für Sie lasse ich das jetzt da. Ja. Ja, da komme ich. Komme ich gleich hin. Ich will das genau. Ich will das jetzt abschließen. Sagt ja, Physik schließe ich jetzt ab. Ich zeige bloß, das ist also hier der Professor Dröscher, der Professor Häuser und der Herr Dröscher, Professor Resch, Professor Gernhardt und Dr. Grüner, wenn Sie die Namen mal hören, und Dr. Müller. Und jetzt kommen wir ja dahin. Die Physik schließe ich ab. Noch eine. Und dann komme ich zum Sheldrake. Das sind so die letzten Aufnahmen. Meine letzten Fotos zeige ich auch bis mal kurz. Das war nur das Letzte in München. Und dann musste er wieder ins Krankenhaus wegen Krebs. Diese Tafel haben wir noch gerettet, die kommt dann irgendwann mal ins Museum. So, und nun, jetzt kommen wir dazu, gehe ich nochmal zu der erweiterten Logik, denn dann kommen wir zu Sheldrake. Ich habe ja auch Sheldrake mit Heim mal zusammengebracht. Der Heim sprach aus welchen Gründen auch immer nicht Englisch, Sheldrake natürlich kein Deutsch, die lernen ja nicht Fremdsprachen, so wie wir das müssen. Und ist ja so, der Sheldrake hat das richtig gesehen und vermutet, ist aber nicht Physiker, der nun sagen könnte, woran es liegt, dass diese morphogenetischen Felder, wie er sie nannte, wirken. Wenn es das so gäbe, dann, wenn es Felder wären, dann müssten sie mit einem bestimmten Potenz abnehmen. Also elektromagnetische gehen mit 1 durch R Quadrat, werden die geringer. Oder Dipolfelder 1 durch R hoch 3. Aber das morphogenetische Feld, bleiben wir mal bei diesem Ausdruck, das wirkt überall. Also wenn eine Mutter in England merkt, ihrem Sohn in Australien geht es irgendwie schlecht, dann gibt es ja eine Wechselwirkung, weil die psychischen Strukturen sehr ähnlich sind. Ich zeige nachher nochmal, wie das da beim Heim ist. Ein anderer, der in der Nähe ist, viel näher dran ist, der wird überhaupt gar nicht berührt. Aber jemand, dessen psychische Distanz gering ist, nicht dessen räumliche Distanz groß ist, der wird da kontaktiert. Und deswegen ist es so interessant, dass wir hier von der physikalischen Seite her möglicherweise über diese Aktivitätenströme, die ja uns zwingen, weil es ja etwas Organisierendes ist, die Logik zu erweitern. Und bei der Logik müsste ja nun etwas gefunden werden, was ein Aussagesystem über jeden Aspekt, dem Bios, der Psyche und dem Pneuma, wenn man so will, gleichmäßig Geltung hätte. Und deswegen gehe ich noch mal kurz auf die allerschwierigste Sache ein, da, was wir machen können, wenn wir in diese Organisationsniveaus gehen, die in X5 und X6 also irgendwie sich hochhandeln, dann geht das bloß über Begriffe. Und Begriffe, die man über Prädikate verknüpft, sind dann Syndrome und dann gibt es Begriffe erster, zweiter, dritter Bedingtheiten. Also ich meine jetzt, was kann man dann mal sagen? Als Beispiel Hund, Marke. Hund, Trächt, Marke. Das sind zwei Begriffe, Hund und Marke und Trächt. Wenn man jetzt etwas sagt, weiße Hunde tragen Marken, das ist dann ein nächstes Syndrom, das ist bedingt durch das erste, was ich schon gesagt habe, aber jetzt ist das Interessante, ich kann sagen, in der normalen Physik, in der Alternativlogik, da gucke ich bloß, hat Hund Marke und zwar wird das durch einen Metalldetektor festgestellt. Das ist der eine, der physikalische Aspekt. Ja, Hund hat Marke. Aber ich kann den ja auch beziehen auf den Hund selbst. Dann muss ich ganz auf diesen Aspekt, dass er sagt, ich habe diese Marke, die klappert immer so schön. Er hat also holt da eine ganz andere Information raus. Oder die Fliege, die rutscht da aus. Oder die Elster sagt, das glitzert so, da möchte ich ran. Aber der Mensch, der geht an die Marke und sieht, da ist eine Information, der Hund wohnt da und da und kann den entlaufenden Hund dann wieder zurückbringen. Also so als Metapher möchte ich bloß sagen, man muss immer, wenn man irgendwelche Aussagen hat, eigentlich, also es sei denn, man ist bloß in der Alternativlogik, wo es bloß um Mengen geht und Zahlen, da ist das immer einfach, da ist der Inhalt immer selbst dann gleich die Aussage, das sind also irgendwelche Zahlen, kann größer oder kleiner sein, damit kann man die ganze Mathematik eben aufbauen. Aber hier müssen Sie immer sagen, bezogen auf welchen Aspekt ist das eine Aussage? Also mit der Hundemarke, da ahnen Sie, was ich meine. Das hat für jeden, jeden oder jedes einen anderen Inhalt. Und um das also nun auszudrücken, muss man so eine Begriffskaskade aufbauen. Wenn man das tut, dann lassen sich Begriffssysteme über jeden Aspekt definieren. Und zwar gibt es, naja gut, ich möchte jetzt nicht das, noch im Einzelnen das, wie er es genannt hatte, also eine Syntrix, eine abgeschlossene Sache und so, das muss man jetzt nicht alles nochmal wiederholen. Aber wenn Sie irgendwelche Aussagen haben, die ganz allgemein sind, dann können Sie also diese verschiedenen Prädikatverknüpfungen, also zu Syndrom oder oder wechselseitig bedingten Syndrom aufbauen, aber das müssen immer noch zwei andere dazulaufen, die dann sagen, bezogen auf welchen Aspekt ist dieses Syndrom denn, also ist denn das ein bestimmter Informationsinhalt? Und das ist neu. Und wenn man sowas macht, dann kommt man zu einer Strukturierung in X5, was wir ja brauchen. Bei der Zeit wissen wir vorher und nachher und dann kann man irgendwas angeben, aber hier, was heißt, diese Blume ist schöner als jene? Und wie, da sind eigentlich die Prädikate auch gar nicht definiert, aber man kann es formal machen. Was man wieder einfach machen kann, das ist jetzt hier bloß mal, ja, eine Formel ist es ja nicht, oder ist es doch, mal sehen. Bezeichnen Sie das als Formel, dann bin ich mir untreu geworden. Aber es geht am besten, wenn man in der Physik etwas aufbaut, in der Alternativlogik, die ja auch da in so eine Kaskade eingebaut werden kann, dann kann man aus kleinsten Flächen, aus imaginären und reellen Zahlen etwas aufbauen, dass dann diese Metriken gibt. Das habe ich hier gar nicht mit angegeben, das ist wieder auf dem anderen Blatt. So. Und na, jedenfalls, hier sieht es so aus, wie dass man aus den Flächen, wie man sie dann nachher verknüpft, zu etwas kommt, was Vorstufen von Materie sind, Prototrope sind noch nicht Elementarteilchen, aber schnell wieder weg. Das Ganze, das müsste man natürlich ausführlich machen, aber vielleicht, wegen dieser einen Zahl ist es noch richtig. Hier steht T0 und wenn so ein Syndromabschluss hier gegeben ist, so ein Komplex von Syndromen, dann sagt er, das ist ein Metroplex. Und wenn die Strukturen noch, machen wir es so, wenn die ersten materiellen Vorstufen da sind, dann ist das ein Metroplex der Totalität 1. Ich brauche es bloß hierfür, denn da für dieses Bild, sonst hätte ich ein bisschen mehr noch reden müssen drüber. Wenn ich jetzt dieses T1 hier nochmal angebe, dann sind das also Vorstufen zu materiellen Objekten und erst bei einer T2 diesem Begriffskomplex haben wir dann Elementarteilchen, dann gibt es Atome, das ist dann hier über T4 und Makromoleküle aus diesen können sich Biophore bilden. Diese einzelnen Stufen, die geben nicht bloß an in der Organisation, dass da etwas größer wird und so ein Merismus bildet und noch ein Zellwuchs und anbaut und noch etwas, also, sondern das ist von einer Stufe zur nächsten was völlig anderes. Moleküle sind was ganz anderes als Atome und Biophore schon wieder was ganz anderes als Makromoleküle. Das ist so anders. Ich habe da dieses Beispiel mal gesagt, wie wenn ein Uhrmacher die Einzelteile hinpackt. Es ist sehr schön, die Einzelteile sehen schön aus und da kann man dann so ritzen oder irgendwas mitmachen oder pieksen. Aber es ist was anderes, wenn das zusammenbaut und plötzlich ist die Uhr funktionsfähig und gibt irgendwas anderes. Da ist eine immanente Zweckmäßigkeit drin. Und die Zweckmäßigkeit, das ist es, die Intelligenz, die da drauf geprägt ist, die Organisation, die physikalisch nicht messbar ist. Das ist was anderes. Und so geht es hier auch, das ist also hier so ein, in meinem Beispiel, die Einzelteile der Uhr wären eine Stufe in der Metroplex-Totalität unter der funktionsfähigen Uhr. Da ist irgendwas dazugekommen. Und so passiert es auch hier zwischen den Makromolekülen und dem, was Leben ist. Nun kann man davon reden, wodurch ist denn das eigentlich gekennzeichnet, diese Richtung hier? Ja, sie ist dadurch gekennzeichnet, dass die Entropie abnimmt, immer mehr von Stufe zu Stufe. Entropie ist ein Maß der Unordnung. Also bei allen Vorgängen, wenn sich Licht ausbreitet oder wenn Feuer ist oder so, dann wächst immer die Unordnung. Das ist so. Nur bei Lebewesen, weil diese X5 ja wirkt, da nimmt die Unordnung immer mehr ab. Und zwar so, dass nachher auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich hier etwas bildet, nimmt so ab, dass die Entropie bei Biophoren null ist. Also von selbst kann sich da nicht irgendwas aus Makromolekülen irgendein Biophor bilden.
Können Sie das mal bitte erklären? Ich muss Ihnen sagen, ich verstehe davon gar nichts.
Ja.
Das
ist mir bewusst.
Ist versprochen, aber ich muss sagen.
Ja, warte mal. Ich,
nee, dann. Das ist ja schön für Sie. Ich habe es nicht verstanden.
Na, dann machen wir es. Vielleicht geht es doch mit Formeln besser. Ja. Lassen wir diese ganze Geschichte mit dem Begriffssystem, das kann man nicht also in 5 Minuten erzählen. Bloß was dann bei rauskommt, dass die Organisationsstufen, dass die einfach Metroplexe heißen bei ihm und die dann angegeben werden durch TN, also T1, T2 und so weiter. Und dann kann man direkt sehen, was er damit meint. Das wollte ich ja vorhin zeigen. Denn wir sind ja jetzt immer noch bei der Biologie und sind ja noch gar nicht weitergekommen, richtig. Das sind die einfachsten biologischen Viren beispielsweise oder die einfachsten biologischen Dinge. Ich zeige Ihnen vielleicht. Hier ist es nochmal das ist nochmal dasselbe, aber ich glaube, ich gehe mal jetzt gleich auf das Wesentliche und dann können wir uns da ein bisschen besser drüber unterhalten. Ich habe gesagt, es gibt also diese verschiedenen Organisationsstufen. Hier habe ich ja verschiedene ausgelassen, weil das etwas, das in der Physik bis zu den Elementarteilchen hochreicht und Makromolekülen, habe ich gesagt. Und dann gibt es hier bei T7 zum ersten Mal Strukturen, die Biophore sind. Dann aus diesen Biophoren gibt es, entwickeln sich, jetzt müssten wir also in der Biologie ganz genau von Schritt zu Schritt gehen, Biophore, DNS-Struktur, Mizellenstruktur, T8 und Organellen ist T0. Also Sie verstehen, was ich meine, hoffe ich, dass ich immer mehr die Komplexität des biologischen Dinges, was ich beschreibe, erhöht, bis zu den Zellen, bis zu den Organen. Also das sind aber alles höhere Organisationszustände. Und das ist aber nur, was im BIOS passiert. Jetzt geht's weiter. Das lasse ich mal dann nehmen. Und wir kommen dann in einen Bereich, wo das Biologische abgeschlossen ist. Und jetzt gibt es einen Bereich der Psyche. Rot. Hier Pneuma ist also hier orange gemalt. Nochmal zurück. Also blau soll das Physikalische sein. Das Grüne ist das Biologische. Jetzt kommen also die psychischen Prozesse. Man müsste im Einzelnen jetzt darauf eingehen, was das alles ist. Aber das Wesentliche ist dabei, dass es Strukturen gibt, die die Aktivitätenströme leiten. Und zwar sind das, ja, er nennt das intermittierende Leitmetroplexe, korrelierender Metroplexstruktur. Das kann man so nicht, also ich sag's mal einfacher. Es ist einfach eine Röhre, metaphorisch, deswegen soll das hier so was Rotes sein, wo die Aktivitätenströme auf- und absteigen. Bei den Pflanzen gibt es bloß ein einziges von denen. Bei den ersten Tieren spaltet sich das auf. Es gibt zwei, und zwar sind das, wie war das, kaptative Triebe und, sind also Triebstrukturen. Beim Affen sind es 8, beim Menschen sind es 16. Und je mehr von diesen Kanälen, in denen sich die Aktivitätenströme auf und ab bewegen, es gibt, umso...
Wie kommt man auf die Anzahl dieser Kanäle?
Das sind, also wann sich das spaltet, meinen Sie?
Woher weiß man, dass, wie Sie gerade erklärt haben, der Affe so und so viele Kanäle hat, die Pflanze nur einen?
Ja, das macht sich bemerkbar dadurch, dass man den einzelnen Kanälen zuschreibt, welche Triebe es da gibt. Aber da müsste ich wieder genau nachgucken, denn ich kann diese 16 verschiedenen einzelnen Triebe jetzt, die der Heim angegeben hat, nicht auswendig hier sagen. Das ist differenziert. Ja, das ist in der Logik drin, dass das eine Möglichkeit ist. Es ist ja nicht so, dass ich sage, es muss so sein, aber das ist alles möglich, dass es so etwas gibt, was hier überhaupt nichts hat. Das sind also hier die, also nehmen wir mal an, diese Organisationen fehlen bei einer runterprojizierten Lebensform. Das sind dann Pflanzen. Die haben sonst überhaupt keine, jedenfalls nach Heims Auffassung, keine psychische Leitung. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, dass sich da einer von diesen Kanälen bildet, spaltet, und das immer, das sind dann immer wieder Lambda hoch 0, hoch 1, hoch 2, hoch 3, also weil es immer 2 hoch eine Zahl, die durchläuft, sind. Beim Menschen, das ist Lambda 4, 2 hoch 4 gleich 16, sind das eben verschiedene Strukturen, die sind möglich. Und dann kann man das, was möglich ist in der ganzen Beschreibung, jetzt auf das abbilden, was wir in der Biologie sehen. So ist das.
Also praktisch das Ergebnis, und das ist dann der
der und der Rückschluss ist dann so, dass man sagt, ja, also bei der Anzahl der Kanäle, die geringer ist als 8, da gibt es noch kein Bewusstsein. Denn was er unter Bewusstsein versteht, das ist das Auf- und Absteigen von Aktivitäten. Und was heißt das? Das heißt, dass die Reize, die übers Hirn von den optischen Sensoren oder akustischen Sensoren angeliefert werden, dass die weitergegeben werden und in Erlebnisqualitäten umgesetzt werden. Und das Umsetzen von Erlebnisqualitäten erfolgt über diese Aktivitätenströme. Wenn die Aktivitätenströme, nehmen wir mal an, das sei hier ein Mensch, also bei den Pflanzen gibt es das ja gar nicht, die Aktivitätenströme ziehen sich hier zurück beim Schlaf, dann ist der Mensch immer noch lebendig, aber nicht bewusst oder bei einem Koma-Zustand. Und mit Aktivitäten sind ja Informationsnetze gemeint. Das Schwierige ist, wir haben also nur irgendwelche Begriffe, die wir nicht richtig konkretisieren können, weil wir dann noch nicht weit genug dahinter kommen. Wir können dann immer bloß metaphorisch irgendwas uns vorstellen. Das ähnelt dem ja. Denn was hier vor sich geht, das sind die psychischen Aktivitäten und darüber sitzt nochmal das und das ist diese Persona, die nach Heim. Das ist also schon ganz in höhere Metroplex-Totalitäten oder in höhere X5-Stufen. Und das hat eine integrierende Funktion, das fest biologische bis zum Soma zusammen. Wenn das irgendwie defekt ist, gibt es Krankheiten. Also das Wesentliche ist, wir müssen ja nicht nochmal einen Begriff hier reinbringen, aber stellen Sie sich vor, da ist irgendeine Struktur in diesen hohen Organisationsstufen. Wir können das ja nicht so richtig beschreiben, was das ist. Das sind diese neuen Begriffe, die man dann bloß eben über Intelligie oder Entropie oder Bedeutung in irgendwelchen Formen so angeben können. Das ist... Ja, da sind wir jetzt sehr nah dran. Also erstmal ist die Möglichkeit gegeben, dass diese Persona autonom wird, wenn diese Strukturen kaputt sind. Dann zerfällt das Ganze. Also hier, wenn ich immer sage unten, dann soll das eben der Raum sein. Und das andere liegt noch drüber in diesen Organisationsbegriffen hier in X5. Wenn die Chemie kaputt ist, alles ist weg, dann kann diese Persona autonom werden und sich abkoppeln. Und ja, das kann man direkt dann so darstellen. Dann bleibt noch etwas in diesen hohen, da kann man beinahe sagen, das hat man vorher Jenseits genannt, also in diesen Transdimensionen bleibt das übrig, mit allen auf- und absteigenden Aktivitäten, die aber nicht dann mehr in das Soma, also in das Körperliche reinwirken, sondern dann hier irgendwas machen in dieser Struktur. Das Bewusstsein bleibt erhalten und die Möglichkeit, dass ein Individuum noch als eigene Struktur weiter existiert. Jetzt kann man sagen, nach diesen Aufspaltungsmöglichkeiten gibt es ja auch das, die Möglichkeit, dass Lambda 5 sein kann, dass also nicht bloß 16 Kanäle die Aktivitäten leiten, sondern darüber hinaus ganz was anderes. Das könnte sein, dass das auf anderen Planeten realisiert ist. Man hat gesagt, oder Heim hat gesagt, er glaubt nicht, dass das die Avatare sind, die Saibaba oder so, denn das wäre einer, der hier von ganz oben heruntergesteuert wird und bis in Soma reingeht. Aber das ist dann noch viel weiter, das, was man angeben kann. Nun, wir haben dann über, ich glaube, jetzt sollten wir gleich Schluss machen, über Parapsychologie gesprochen. Wenn es eine Möglichkeit gibt, dass andere Strukturen, also das Gleiche hier nochmal, was ich hier so bunt gemalt habe, daneben ist, und wenn es da eine Ähnlichkeit gibt zu diesen Strukturen, dann können die sich austauschen, und zwar über einen Raum, dann ist das so Gedanken, Telepathie oder was. Es können aber auch irgendwelche zeitlich zurückliegenden oder vorausliegenden Sachen, die als Ideen da sind, hier rüberkommen und reinspiegeln. Und für mich ist noch das Interessanteste gewesen, wenn diese Kanäle nicht an der Hirnoberfläche, wo auch immer, angreifen, sondern gleich in den Raum rausgehen. Denn, also muss man sich so vorstellen, dass diese Sachen von hier oben, das Orange, hier rausgeht und direkt in den Raum reingreift, dann hätte man sowas wie Psychokinese. Also jemand, der Psychokinese kann, wie Uri Geller, der ist nicht ganz dicht, und das würde richtig passen. Da greift der Wille, denn die Aktivitätenströme werden ja durch die Persona, direkt durch den Willen, ich möchte hier die Hand ballen, wird das hier rübergeleitet. Während der Geller sagen kann, ich möchte, dass dieser Bleistift da sich bewegt, den ich normalerweise einfach so über meinen Willen hier von oben dann hier rein leiten kann, dann bewegt er sich von selber. Das wäre also im Prinzip alles möglich. Die Schwierigkeit ist, wie stellt man Aktivitätenströme her? Und da haben wir uns lange unterhalten drüber und er fand da auch die Möglichkeit, denn Sie haben in diesen Bildern vorhin gesehen, dass alle Materie und natürlich erst recht Licht, Photon, immer in X5 und X6 ausgedehnt sind. Jetzt muss man versuchen, aus materiellen Dingen X5 und X6, also die Aktivitätenströme, oder wenn wir sie in den Raum kriegen, Gravitationswellen, abzuspalten. Und das ist natürlich wieder ein ganz anderes abendfüllendes Thema, aber da könnte man sagen, im Prinzip geht es über diese Sachen. Und er sagte immer, wenn wir paranormale Wirkung hervorrufen wollen, und zwar rein physikalischer Art, so wie wir das gewohnt sind, dass wir die Sache auch wirklich beherrschen, dann müsste man Gravitationswellen oder Aktivitätsströme herstellen. Das geht mit elektrisch geladenen Teilchen, das, was sich da so ganz rechts gezeigt hatte, nicht, aber es geht mit Neutronen und mit neutralen Teilchen. Da lässt sich das abspalten, wie wenn man von Elektronen, die abgebremst werden, Röntgenstrahlen, also elektromagnetische Strahlung, durch Abbremsen erhält, so müsste man wie bei Neutronen abbremsen, X5, X6 Aktivitätenströme oder Gravitationswellen loswerden können. Und das sind natürlich so interessante Sachen, denn mit Gravitationswellen kann man mehr machen als nur Raumfahrtantrieb, sondern man kann dann wirklich eine gesteuerte Psychokinese vielleicht versuchen. Und da waren also Ansätze zu diesen Möglichkeiten schon gegeben und an diesen Sachen arbeiten wir natürlich auch dran und das ist eigentlich somit das Interessanteste.
Aber können Sie mal sagen, was das für einen Effekt hat? Also mit welchem Ziel man die gesteuerte Psychokinese ansteuert? Also wofür?
Na, eins haben wir schon mal durchgeführt. Das sind so transzendentale Stimmenphänomene. Denn wenn die Welt sechsdimensional ist, dann ist auch der Strahlungsvektor sechsdimensional. Wir kriegen bloß diese zweiten Glieder, die zwei zusätzlichen Glieder kriegen wir, also in der Diagonale ist das dann Skalarprodukt aus Gravitation und elektrischem und Gravitation und magnetischem Feld. Das kriegt man so nicht mit, aber wenn man es darauf anlegt, man hat irgendwelche Lautfolgedichten, also nicht den normalen Text, der durch Radio kommt, sondern man überlagert zwei Sender, dass man so sowas kriegt. Dann kann man, wenn man eine bestimmte Antenne so einrichtet, dass die Statistik, denn das ist das, was Aktivitätenstürme und Gravitationswellen ja machen, dann kann man die Statistik ändern. Man kann etwas variieren. Und so gesehen hat es schon mal funktioniert, denn aus diesen Tschirschen hat nicht bloß der Professor Senkowski, sondern auch der Heim und ich damals auf der Burg, haben wir ganz andere Texte bekommen, die nicht durch den Rundfunk kamen. Wenn zum Beispiel mein komischer Vorname Illobrand ausgesprochen wird und wenn man das noch stereomäßig macht, dann wird es einem schon ganz komisch. Kommt da unten Illobrand, es ist Frühling, ja. Und dann haben wir gesagt, das geht so nicht, man kann damit rankommen. Und Senkowski hat ja sehr tolle Texte bekommen, was man immer davon halten mag. Man darf ja nicht drüber reden, das ist ja wie mit den UFOs auch, lieber nicht drum kümmern. Ehe das ich mir wundere, lieber die Lobigs nicht. Da sehen Sie schon, was man machen könnte. Man kann nämlich, wenn es sowas gibt, also wenn diese Persona abgespalten ist und man kann jetzt Kontakte hochschieben in diese Transbereiche, dann käme man mit diesen Dingen, die man normalerweise mit den Abgeschiedenen, wenn Sie so wollen, käme man in Kontakt, wäre eine Möglichkeit. Man könnte auch was ganz anderes machen, natürlich. Beantwortet das so die Frage, was man noch machen kann? Sollen wir jetzt noch?
Ich glaube, dass der Degenerations- und Alterungsprozess, die Selbstverstörung der höheren Organisationsebene, und dass, wenn es gelingt, gerade im reichen Sinne, ist das sehr interessant.
Ja, natürlich. Das ist ja, wenn Sie diese Struktur nach oben schieben, je höher diese Struktur ist, diese hier, umso besser kann sie organisierend auf den ganzen Körper bis runter in alle körperlichen Strukturen eingreifen. Und das, also, wenn Sie es können. Ja, ich sagte ja, wenn Sie es schaffen, das muss das Individuum entweder selber machen oder man kann es unterstützen. Es sind, wie müsste ich mir so schnell ausdenken, wie das im Einzelnen geht. Das Wesentliche ist, dass Gravitationswellen, wenn man sie mal hat, ich gehe jetzt mal davon aus, man kommt irgendwie ran, die übertragen nicht Energie, sondern Information. Und wenn die Information so, also wenn das so modelliert ist, dass wir die Information, zum Beispiel Gesundheit oder Heilung haben, dann muss sich da unten das so benehmen, wie die Energie, wie die Idee, die übertragen wird über die Aktivität, das vorschreibt. Das könnte man hinkriegen. Naja, wenn man sich ein Bein bricht, es könnte auch Dummheit sein. Ja. Ja. Also, Sie sehen, wenn, wir hätten eigentlich bloß über diese Sache reden können, aber es ist viel drin in der Theorie. Und deswegen ist es, ich gehe doch einer Theorie nach, die erstmal die Elementarteilchen schon liefert. Warum soll ich dann nach einer anderen suchen, wenn ich schon eine habe, wenn mir die Theorie noch mehr liefert? Denn Sie können mit den modernen Teilchentheorien nichts machen. Die sagen zur Psyche überhaupt nichts, die gibt es ja gar nicht. Also alles das hier gibt es ja gar nicht. Also was rot und orange ist, diese Strukturen gibt es nicht. Das andere sieht man ja. Gut, das ist in der Projektion auf den Raum, da sieht man, was es da so gibt. Aber was es dann noch drüber ist und dass die Möglichkeit besteht, dass ja hier noch in viel, viel höhere Organisationsniveaus gegangen werden kann. Das ist der Physik nicht bekannt. Ja, naja, gut, die macht ja hier schon Schluss. Und hier haben wir dann das, was Entelechie bedeutet. Das geht bis hierhin. Die nimmt dazu. Aber dann hört es auf, also wenn die Organe fertig sind, wenn die Pflanze fertig ist, das Tier fertig ist, dann passiert aber trotzdem noch was. Und je höher entwickelt man es beim Menschen, der Heim hat immer gesagt, ich glaube, die meisten Menschen sind auch Lambda-3-Wesen und nicht Lambda-4, also wie Affen. Da ist also die Vorstufe zu Bewusstsein ist immer schon so ein bisschen angelegt, aber die ist nicht stark da. Naja, ich glaube... Ja, natürlich.
Also ich kann auch sagen, dass meine Ansicht oder die Gedanken sich materialisieren, dass
ja.
Sie einen Einfluss darauf haben. Und das, also ich übersetze es für mich so, dass ja. Letztlich ein physikalischer Weg zu einer ähnlichen Erkenntnis ist.
Ja, das Wesen ist von hier, da kann man nämlich selbst was tun, hier sich immer mehr in diese, durch Meditation oder durch...
Meditation, Manifestation.
Ja, das ja, und von da wirkt ja das Ganze wieder zurück und hält zusammen.
Dieses. Aber ich habe mal noch eine Frage. Mhm. Sie sagen, dass es alles nach einem Plan geht. Das ist ja kein Chaos in dem Sinne.
Ja, darüber haben wir auch gesprochen. Ja. Und wir haben gesagt, der Plan, es gibt einen Plan, aber auch nicht. Und zwar, der Plan liegt über dem ganzen Universum, also über Hunderten von erdähnlichen Planeten. Ja. So wie das Mimikry eins aufs andere bezieht, von dem das eine gar nicht weiß, warum das so sein muss. So ist es auf fernen Planeten. Es entwickelt sich etwas rein statistisch, so nicht direkt nach einem großen Ziel, aber weil da oben, da ganz oben, und das geht jetzt gar nicht mehr hier hinten raus, da ist eine Idee, die über allem liegt und die weiß, auf der Erde hat es mal geklappt mit der Schlange. Dann mache ich das hier bei Alpha Centauri auch. Also es gibt ja keine Entfernung, sondern da wird es auch ausprobiert. Wie bei Mimikry, bloß dass das nicht auf der Erde und lokal bezogen ist, sondern jetzt überall. Und wenn man das dann jetzt globalisiert, dann sieht es so aus, als ob ein Plan da ist. Aber in Wirklichkeit ist überall nicht ganz nur statistisch, sondern sowohl als auch versucht worden. Das ist schwierig natürlich. Das ist genauso wie mit der Willensfreiheit.
Wobei ein Chaos ja auch im Plan drin steckt.
Ja, das Böse, also das, die Ab, ja, oder sowas, ja. Ja, ich möchte lieber abschließen und Sie noch mal um Fragen bitten. Das ist, glaube ich, besser. Denn wie? Ja, das geht ja dann direkt, also von demjenigen, der Heiler ist oder ein Hypnotiseur, der hat ja, der über eine Assimilations, die Nähe, ich möchte nicht neue Begriffe bringen, aber da oben gibt es keine Entfernung. Das heißt, wir könnten prinzipiell mit anderen psychischen Entitäten Kontakte kriegen, die dann bis runter wirken. Bei den Medien ist das ja zum Beispiel der Fall. Also entweder die automatisch schreiben, dann wirkt hier einer so, als ob er bestimmt, als ob sein Wille jetzt hier direkt durchgeht. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, wenn man das ernst nimmt. Und das Schöne ist, das Schwierige ist, dass man dazu einen Formalismus hat, wenn man versteht. Also ich habe ihn noch nicht verstanden, die haben ihn alle noch nicht verstanden, weil es das Schwierigste überhaupt ist. Er hat gesagt, manchmal kam man nicht weiter bei dieser Entwicklung. Und da hat er dann gesagt zu seinem Vater, Moment, jetzt schreibt es wieder aus mir, komm mal, wir müssen schnell weiter. Und er sagte, das war er, denn er denkt ja sowas, wer denkt das sonst noch? Aber es war er auch nicht. Und da hat dann die Zen-Lehrerin gesagt, ja, da haben Sie Kontakt mit dem Urgrund gehabt. Da hat es das gemacht. Da waren Sie es, aber es war auch das Es, nicht irgendeine andere Psyche, so ein Verstorbener oder was. Nein, das war der Urgrund. Und da sagt er, ja, das ist dann wahre Lebensqualität, so haben Sie das dann ausgesprochen. Sagt er, ja, muss man bloß einmal gehabt haben, das reicht dann schon. Ja, ich habe es zweimal gehabt, so im Kontakt. Ja.
Ich möchte nochmal auf den allerersten Anfang kommen. Hatte ich nicht verstanden, wo Sie da die Zeichnung von den Kugeln hatten? Oder habe ich verstanden, dass die eher virtuell da waren?
Also Kugel war falsch. Ich hätte sagen müssen, eine Kugeloberfläche, Kugelfläche, nicht die Kugel.
Und dann sagten Sie was von Sprüngen.
Ja.
Aber was hat denn die Sprünge hervorgerufen?
Die Welt. Die Welt. Sonst gäbe es keinen. Ja, eben. Durch das Springen bildet sich allmählich das Universum.
Ja.
Das ist eben die Gretchenfrage, nicht? Das ist die Kardinalfrage. Die Gottesfrage oder was war der Ursprung, liegt in diesen Sprüngen. Also davor gab es ja auch schon was, und zwar gab es die Menge der Dimensionen. Und dann gab es die Möglichkeiten der Kombination von Dimensionen und Dimensionszahlen. Und das heißt, zuerst gab es Mathematik, Mengenlehre, würde man sagen, und dann gab es Geometrie, bestehen aus diesen zwei Kugeloberflächen, noch eine dritte kam und dann sprang das Zeug und teilte sich immer wieder und machte das beliebig lange, da kann man die Zeit gar nicht richtig dafür angeben. Bloß die allerletzte, den allerletzten Vorgang, wo Materie dann wie ein Feuerwerk zur gleichen Zeit und nicht etwa am Urknall war alles schon da, die Gluonen und das war alles irgendwie schon da und ist bloß auseinandergespritzt. Dann sagt man, wo ist denn alles hergekommen? Nur da muss man nicht nachfragen. Das bildet sich erst nach ganz, ganz langer Zeit. Dann kommt das plötzlich alles rein. Und dass dies verträglich ist mit astrophysikalischen Beobachtungen, das sind wir auch dran zu diskutieren. Da muss man bloß zum Beispiel die Rotverschiebung anders deuten und dann muss man die Reststrahlung anders deuten und so verschiedene Sachen. Aber das kann man auch alles anders machen und dann wird das alles viel interessanter. Ich finde vor allen Dingen, dass es philosophisch sauberer ist, dass man zwar auch, wie Sie schon sagen, nicht weiß, warum springt das überhaupt? Da kann ja nach unserem Maßstab fast unendlich minus 1 Sekunden dazwischen gewesen sein. Warum? Das entzieht sich uns. Da kommen wir nicht weiter. Die Metronen, ja. Das sind die Metronen, ja. Also diese kleinsten Flächen nennt er Metronen, ja. Aus dem Springen. Das ist kein kontinuierlicher Vorgang, sondern der ganze Universum springt mit diesem Zeugs mit. Ja, jetzt ist es praktisch ein Kontinuum, weil es so klein ist und weil es jetzt. Aber früher war das wirklich eine Diskontinuität im Springen nach Heim. Übrigens ist der Unterschied zwischen der Heimschen Theorie und der Loop-Quantengeometrie, die ja auch diese kleinsten Flächen haben, das Heim sagt, die kleinsten Flächen, die wir heute finden, von 10 hoch minus 70 Quadratmeter, die waren früher mal größer, wenn man zurückgeht, während die Loop-Quantentheoretiker sagen, kleinste Flächen haben wir auch, aber die lagern sich einfach so an. Ja, sie vermehren, die lagern sich immer noch was, kommen aus dem Nichts plötzlich immer noch, lagern sich dann so an und machen den Raum größer. Ja. Ja. Das ist nicht ganz dasselbe, was die Loop-Quantentheoretiker machen, aber immer noch besser als das, was in der Stringtheorie gemacht wird, weil in der Stringtheorie man nicht weiß, was sind denn die Strings, wo sind denn die her, woraus besteht es. Beim Heim gibt es nichts außer Metronen und eine Metronendynamik. Und dann kann man ja auch diese schöne Strukturkaskade hochbasteln. Und wenn man das also von Anfang an macht und dann geht es bis rein zur Biologie und so weiter, dann finde ich das eine überzeugende Philosophie. Ja. Bloß die kleinsten Dinge sind nicht kleinste Räume, sondern kleinste Flächen. Das ist so, ich weiß nicht, in der Physik sagt man, Compton-Wellenlänge, die ist sehr groß und Schwarzschildradius ist sehr klein, wenn man die beiden zusammen, für jedes Teilchen. Wenn man das multipliziert, kommt immer 10 hoch minus 70 Quadratmeter raus. Das ist eine Naturkonstante. Das hat der Treder entdeckt. Unabhängig von Heim, der hat sie auch entdeckt. Und ja.
Und kann man dann wieder woanders hineingehen? Also könnte die Theorie dazu dienen, etwas zur Reinkarnation eventuell zu sagen?
Ja, das hat er auch gemacht. Und zwar diese Dinge, die liegen, also, ja, wie muss ich das metaphorisch sagen, über einem Embryo drüber und können reingehen, und da gibt es so eine Adaption, die dauert eine gewisse Zeit. Es kann aber auch sein, dass der wieder rausgeworfen wird. Erst wenn sich etwas festgesetzt hat, ich weiß nicht mehr, war das nach dem dritten Monat, ich glaube, so ist es, wenn diese Psyche da das übernommen hat, diesen Komplex, also das hier kommt von fremd her und übernimmt das, dann wäre also eine Abtreibung beispielsweise Mord, weil man da jemanden wieder rausschmeißt aus diesem. Aber vorher nicht, da ist es auch noch gar nicht da. Also das wäre eine der Möglichkeiten von Inkarnation oder Reinkarnation. Die muss nicht sein, aber die kann es geben.
Ja.
Weiß nicht, was ist. Ja, das stimmt nicht. Ja, das hat da immer drüber gesagt, das gibt's nicht. Das stimmt nicht. Denn jedenfalls nicht bei Reinkarnation. Das dauert eine Weile, bis die adaptiert sind an diese Strukturen. Das geht nicht dann sofort bei der Zeugung. Ja, ja, also formal logisch, ja. Ja, ja, das hoffen wir ja noch zu begründen, wenn wir das richtig verstanden haben. Er meinte, das ist da alles drin in diesen Büchern, die sind ja noch nicht veröffentlicht worden, die 370 Seiten. Da sitzen ja jetzt noch ein paar Logiker dran. Aber eigentlich müsste man das nachvollziehen dürfen. Ja. Wenn Sie Physiker sind, sind Sie Physiker?
Ich bin
Ingenieur. Ja. Na ja, dann. Wenn Sie es selber sagen, dann brauchen Sie gar nicht zu fragen, wenn es Ihnen nicht so schwer ist. Der Ansatzpunkt wäre vielleicht erstmal das Buch, was ich geschrieben habe, das neue Weltbild des Physikers Burkhard Heim. Da spricht er selber. Dann lasse ich das nochmal von so einem Schauspieler nachsprechen. Wenn es etwas schwierig ist, dann bringe ich auch noch die Vorstellung von anderen Philosophen. Da gibt es ja einige Philosophen, die auch sagen, Bewusstsein, da braucht man ein ganz anderes Begriffssystem. Dann sagt einer wieder, da braucht man auch noch höhere Dimensionen. Das Bewusstsein ist ganz woanders. Und so passt alles. Die steuern alle auf den gleichen Ansatz zu, aber mehr so aus dem Gefühl heraus. Und also das ist dieses Buch, das, was ich geschrieben habe. Ich kann es dir mal zeigen. Vielleicht packe ich es nachher mal irgendwo hin. Sonst müsste ich jetzt hier vom Mikrofon weg. Und dann ist das Buch Postmortale Zustände mit Fragezeichen da vom Heim natürlich ganz gut, um einzusteigen. Gerade um diesen Teil hier zu verstehen. Das ist ohne Formel. Und meins allerdings auch. Das ist auch ein Hörbuch. Ich habe da vier Disketten in diesem Hörbuch, wo er auch selber spricht. Und daraus habe ich ja auch ein Buch gemacht.
Aber gibt es vielleicht noch Ansprechpartner, wie zum Beispiel in Berlin oder sowas?
Nee, in Berlin jetzt nicht. Wir haben in München eben diese Gruppe. Nee, da müssen Sie zu Hause bleiben, aber die richtigen Bücher lesen.
Es gibt ja Markus Schmicke, der
ja.
Macht das auch das in Berlin.
Ach ja, das kann sie ja. Naja, ja.
Der beschäftigt sich auch.
Ja, der beschäftigt sich auch. Im November bin ich gerade mit ihm in Berlin mal zusammen gewesen. Aber der bringt auch sehr viel eigenes Gedankengut da mit hinein, was dann nicht diese Heimschen Sachen unterstützt.
Ich fand an den Büchern von Sheldrake immer ausgesprochen sympathisch, dass er praktische Tipps gegeben hat, wie man im Rahmen eines Semesterpraktikums bestimmte verhaltensbiologische Sachen, die er entdeckt hat, nachvollziehen kann.
Ja.
Ist sowas auch für die Heimschen?
Ja, ja, ja. Nee, also ich weiß nicht, ob ich da Reklame dafür machen soll, aber das ist eine überzeugende Sache, diese TS-Aufnahmen. Wenn man eine Anleitung kriegt, wie man es am besten macht, aber wer will sowas? Ja, die transzendentalen Stimmphänomene. Also das wäre eine Möglichkeit, wenn wir uns jetzt um diesen Komplex da bilden. Es gibt auch noch andere Sachen, zum Beispiel die Homöopathie. Ich habe erst gemeint, das könnte man mit der Heimschen Theorie nicht erklären. Ich dachte, ja genau, gerade das kann man. Zum Beispiel können Sie Experimente machen, wenn ein Kranker auf eine unterkühlte Glasscheibe haucht. Die Kristallstruktur untersuchen, die ist kaputter, wie wenn gesunder an eine unterkühlte Glasscheibe haucht. Es sind so ein paar Versuche und Experimente, die dahin zeigen, was gemeint ist. Es gibt da, glaube ich, auch so ein Buch von, wie heißt der, Eto oder Emoto, ja, über Wasser. Ja, das können Sie eigentlich gar nicht anders erklären. Das ist hier diese fünfte Dimension, beziehungsweise also das sind die Aktivitätsströme, die hier mit reinwirken. Und genau das, was er ja festgestellt hat, wenn ich dann einen schlechten Tag habe oder wenn ich das und das denke, dann bildet sich das so und so ab. Ja, natürlich. Das geht bloß nicht den Weg über die Hirnstrukturen, sondern das geht dann direkt rein in einen Apparat, den er gerade zur Verfügung hat und hier gerade, wenn er mit Wasser arbeitet, mit den Tröpfchen.
Können Sie das mit der Homöopathie noch ein bisschen ausführen?
Wie war das? Schwierig. Schwierig. Ja, Sie trauen mir viel zu. Nee, es hängt mit der Elektrizität des Wassers zusammen. Das Wasser hat die höchste Dielektrizitätskonstante. Und Wasser reagiert auf so Einflüsse von diesen Organisationspotenzialen, Aktivitätenströme nennen wir es mal, außerordentlich empfindlich. Und wenn Sie in der Homöopathie verdünnen, dann ist es ja zunächst ein Gift gewesen und sie verdünnen immer weiter. Dann ist die Idee aufgeprägt und die bleibt da drauf. Also wenn ich mich richtig entsinne, ist es ja so, wenn sie weiter verdünnen und verdünnen, irgendwann ist die Wirkung gar nicht mehr so gut. Aber wenn sie weiter verdünnen, steigt es wieder an. Etwas, was physikalisch natürlich unsinnig ist, nicht erklärt werden kann. Das geht aber durch diese Einwirkung der Idee des Giftes, was da hineingekommen ist. Die, nicht das Gift selbst wirkt, nicht die Chemie, sondern die Idee. Und das ist ja das Neue, das Idee, das hat der Pauli, Nobelpreisträger, der ja auch ein starkes Medium war, wenn der ein Auto stark angeguckt hat, ging es in Flammen auf. Jeder hatte Angst, wenn der an so einem Institut vorbeikam, sind die Geräte alle ausgefallen. Einmal sind die Geräte in Göttingen alle ausgefallen und sagt einer, ja, jetzt ist wohl der Pauli wieder hier vorbeigekommen. Nee, der ist ja nach Kopenhagen zum Niels Bohr. Später stellt sich raus, ja, der hat aber in Göttingen an dem Tag Besuch gemacht, gerade Aufenthalt. Naja, und der hat gesagt, es wäre wichtig, dass sich die Philosophie darum kümmert, wieso Ideen auf die Physik wirken können. Wieso geht das? Wieso Ideenmuster? Also der wusste Bescheid. Das ist etwas, was in der Physik ausgeschlossen ist. Das gibt es gar nicht. Die wird dunkle Materie.
Warum haben wir denn nicht die Möglichkeit, mehr zu sehen? Und wenn wir es sehen können, wie würden wir dann aussehen als Wesen?
Naja. Nein, also Sie meinen wahrscheinlich die dunkle Materie, wenn ich es richtig verstehe. Wir sehen 90% der Materie nicht, aber wir wissen durch Gravitationseinflüsse, da muss was sein. Das ist etwas beim Heim, vorhin hatte ich da so eine Liste gezeigt von Teilchen. Man hat ja immer gedacht, vielleicht sind das Neutrinos, aber die reichen gar nicht aus, diese Masse herzustellen. Aber beim Heim gibt es ein Teilchen, was in keiner anderen Theorie bekannt ist, und zwar ein neutrales Elektron. Das neutrale Elektron ist möglich, muss nicht sein, aber es ist möglich. Und das könnte sein, dass es so viel neutrale Elektronen geben, die werden ja nicht eingefangen von irgendwelchen Feldern, von Magnetfeldern oder Kernfeldern, sondern die bleiben da in diesen Spiralnebeln. Und mir war so, dass wir es schon einmal praktisch gefunden haben hier in astrophysikalischen Detektoren, weil da ein Teilchen kam, was unendlich lange Lebensdauer hat, muss es also ein Elektron sein, und aber nicht von den interstellaren Magnetfeldern abgelenkt wurden. Es kam aber von, nachweislich aus einer bestimmten Richtung, wo man auch andere Teilchen raus hatte. Also es könnte sein, dass es neutrale Elektronen diese verborgene Masse hergeben. Aber das muss man auch erst nachweisen. Es wäre eine Möglichkeit. Das kommt dann aber auch so hin. Kann aber auch sein, es gibt ja eine andere Art von Gravitationsgesetz beim Heim. Das könnte auch sein, dass man da nicht das Newton'sche Gravitationsgesetz, sondern das modifizierte annehmen muss. Danach gibt es ja die Rotverschiebung nicht dadurch, dass alles auseinanderfliegt. Die Expansion kennt der Heim ja auch des Universums. Aber er kennt, dass die Materie, die Masse, abhängig ist vom Ort. M gleich M von R. Das heißt, wenn ich die Masse hier messe, dann messe ich eine bestimmte. Aber wenn ich so hier messe, dann messe ich die Feldmasse immer dazwischen. Jetzt ist die schon viel geringer. Und von da ist es noch geringer. Und irgendwann, da sieht es dann so aus, als ob dieses ganze materielle Galaxiengebilde, der Superhaufen, sich abstößt. Da hat er gesagt, ja, da müsste ja so eine Art beschleunigte Expansion auftreten. Die wird ja beobachtet tatsächlich jetzt erst.
Und so. Von einem Einatmen des Universums oder Ausatmen und Einatmen.
Das ist beim Heim auch so. Ja, das ist beim Heim so, dass das nach einem Äon wieder ausläuft und wieder zurückkommt und er sagt, vielleicht ist jetzt, gehen sogar die Zeiten durcheinander. Also das, was uns entgegenkommt, das sehen wir bloß nicht. Das ist die Antimaterie, ab und zu bringt man was rein, aber ja, das ist aber. Das ist jetzt viel zu weit.
Ich wechsle jetzt mal mein Thema und gehe ganz am Anfang zurück, wo Sie diesen Gravitations- oder Antigravitationsapparat gezeigt haben, der dann zwar, wo das Experiment fehlen ließ,
ja,
aber wo intern irgendwelche Hohlleiterspiralen drin waren, doppelt gewendet oder sowas in der Richtung. Das hat mich an Viktor Schauberger erinnert. Gibt es da irgendwelche Parallelen?
Ja, ich weiß, ich kenne das. Nein, die gibt es da nicht. Das ist ja dann ein Eins, so wie ich weiß, nur ein einzelner Wirbel, aber nicht eine Doppelverwirbelung. Aber es gibt Parallelen zu einer Arbeit, die eine chinesische Amerikanerin, Li heißt sie, ich weiß nicht, der Vorname weiß ich nicht, gefunden hat. Die hat sich gewundert, dass es bestimmte Kristalle gibt, in denen Licht gewendet wird. Und dann sagt er, da passieren irgendwelche merkwürdigen Drücke. Und das ist es wohl. Ich habe ja beim Heim über Photophorese gearbeitet. Bei der Photophorese, da ist es so, sind gewisse Staubteilchen mit einer bestimmten Kristallstruktur, die in einem konvergenten Lichtkegel stehen bleiben. Nicht stehen bleiben, wenn man mit einem Mikroskop da reinguckt, dann sieht man, sie drehen sich und machen so eine Wendel. Und wenn man das Licht abdunkelt, geht es woanders hin, kommt wieder. Man kann sie fangen. Das hat mit dem Radiometer-Effekt nichts zu tun. Die sind so wilde Bewegungen. Also Radiometer heißt, auf der einen Seite ist es stärker erwärmt als auf der anderen. Und dann wird es weggedrückt. Und da wollten wir eine Theorie herholen und wollten sagen, vielleicht kann man das auch mit der Heimschen Theorie erklären. Das war überhaupt auch der Grund, weswegen ich auf der physikalischen Seite mit ihm in Kontakt getreten bin. Er hat über die Photophorese dem Weizsäcker vorgetragen und der Weizsäcker sagte, ja, das ist eins dieser Dreckeffekte, da ist das Teilchen zu groß, dass man nicht mehr mit Elementarteilchenphysik ran kann und es ist zu klein, dass man nicht mehr mit richtiger normaler Technik ran kann. Da sollte man sich mal drum kümmern. Und da wollte ich eine Diplomarbeit machen darüber, nämlich diese Teilchen rausfischen und ein Lauerdiagramm machen, dass man dieses Kristallgitter feststellt. Und dann hat der Molvo da in Erlangen gesagt, das ist viel zu kompliziert, das machen Sie mal lieber nicht. Habe ich auch was anderes gemacht. Aber das ist noch nicht ganz geklärt, dieses Phänomen. Es gibt so viele Dinge noch, man kann dann so an die Gravitation doch ran. Aber das von der Lee ist für mich das Interessanteste, denn der Heim hat gesagt, das war ja ein Blödsinn, das selber zu versuchen mit Klystron, also mit Radarwellen, mit Zentimeterwellen. Man muss es mit Licht machen, wenn es geht, mit Gammastrahlen und dann im Kristall. Sagt er, ich weiß, dass man Kristallforming macht, dass man die wirklich so hinbringt, aber das kostet Geld, wer hat das? Und das war ja immer sein Problem. Der hat ja dann diese hochverstärkenden elektronischen Geräte Ärzten angeboten. Das war dann so, dass bei Krebs die verschiedenen Frequenzen festgestellt werden konnten, dass das schneller lief, also ein defektes Gewebe als ein gesundes. Na, und da haben drei oder waren es fünf, na, sagen wir mal drei Professoren, eine hieß Bode, weiß ich jetzt bloß noch, der Deutschen Forschungsgesellschaft anempfohlen, man soll den unterstützen, man soll das mal machen lassen. Ja, aber dann hätte man ihm als Physiker Patienten dazufügen müssen, also wieder Ärzte dazu holen müssen und so weiter. Aber er hat da vieles auch versucht zu machen, damit er dann auf diese Weise wieder zu Geld kommt, damit dieses Experiment durchgeführt wird. Das ist bis jetzt noch nicht gemacht worden. Es sind andere Experimente auch nicht gemacht worden. Wir haben mal vorgeschlagen, in unserer Firma, ich habe mal einen Vortrag in Berlin darüber gehalten, bei einer Squid-Magnetometer-Tagung, da wollten wir eine Kugel, die aus einem Edelstein, also aus Saphir bestand, die wollten wir rotieren lassen. Und dann wollten wir das Magnetfeld messen, denn nach Heim ist jeder Körper, der rotiert, hat auch ein ganz schwaches Magnetfeld. Selbst der Mond, hat er auch vorher gesagt, der hat ja gibt's ja keine Ströme da drin. Und in der Erde ist es so, die Erde rotiert und gleichzeitig gibt es die Ströme und die kompensieren sich immer mal und deswegen kippt es die Polstärke dann immer mal wieder um. Alle paar tausend Jahre. Also, aber dieses Experiment, das haben wir nicht finanziert bekommen, weil das 2 Millionen gekostet hätte und das durften wir da bei MBB nicht machen, da hätte ich dann Firma wechseln müssen, naja, egal. Aber das sollte dann in USA gemacht werden. Ob sie es schon fertig haben, weiß ich nicht. Also die haben das abgekupfert und wollten es dann selber machen. Wie? Das ist der Dr. Patoff, Harold Patoff in Austin in Texas. Denn wenn man das kann, dann kann man es auch umkehren, dann kann man mit Magnetfeldern auch Gravitationsfelder erzeugen. Deswegen ist es so interessant. Das mit der Energie muss man eigentlich anders sehen. Das ist noch so ein Begriff, der nicht so ganz passt. Das ist eine Information, das ist eine Strukturresonanz. Das sind mehr Strukturen, Informationen. Natürlich, da sieht man schon wieder, die Begriffe fehlen da so richtig. Wir können ja nicht sagen, die Information hat mir geholfen. Besser ist es die Lebensenergie oder was. Aber es ist nicht irgendwas Energetisches. Es sind hier diese organisierenden Strukturen. Das, auch beim Wünschelroutengehen ist da keine Energie, auch die aus dem Boden kommt, sondern es ist Strukturresonanz. Das spielt sich auch in diesen Bereichen ab. Die Fähigkeit eines Menschen, der auf Sachen, die als Bild projiziert, ihm entgegenkommen. Nicht? In diesem Bereich. Strukturresonanz, das ist besser als Energie. Ja, Schwingung geht auch nicht. Wenn was schwingt, ist es Physik, das spielt sich hier unten ab. Und je höher die Schwingung ist, umso stärker ist die Energie. Das heißt, da gehen sie kaputt. Das ist, aber da sehen Sie, wie schwierig es ist, richtige Begriffe zu finden. Dass sie, Ja, doch, eine Strukturresonanz gibt es. Das muss nicht schwingen. Das muss nicht schwingen. Das sind Bilder, die ähnlich sind. Und wenn die Assimilation so ist, dass es deckungsgleich ist, dann passt es übereinander hier oben. Wenn die Energie, die Organisation hier zusammenpassen, dann haben sie eine Resonanz, Strukturresonanz. Ja, das ist das große Problem, weil wir, so ähnlich ist, haben wir auch immer gedacht, für Licht, die Schwingung, die Lichtschwingung, die Welle muss ja getragen werden von etwas, also vom Äther. Und bis dann Einstein sagt, nee, das schwingt, das ist was anderes, das schwingt selbst. Und so ist das hier mit diesen psychischen Entitäten, wo man auch sagt, das Bewusstsein muss doch irgendwo sich festklammern. Das tut's auch, aber es tut's nicht an materiellen Dingen. Und da sind wir wieder aufgeschmissen, weil wir bloß Energie und Materie kennen. Das ist es aber nicht. Es ist Struktur. Tut mir leid. Ich glaube, wir haben jetzt keine anderen Begriffe dafür, die richtig passen. Und diese Struktur trägt selbst. Es ist ein Bild. Das Bild hat eine Information. Das sehen Sie. Aber das wird nicht getragen von dem Papier, sondern es ist eine Idee. Es ist schwierig, schwierig. Das ist, wir haben die Begriffe noch nicht richtig.
Ich glaube, wir kommen an die Grenze dessen, was wir erörtern können. Ich muss sagen, ich bin von dieser Materie ein wenig erschlagen, obwohl es für mich nicht ganz neu ist. Und muss das, was ich heute gehört habe, verdauen und würde mich freuen, wenn ich Sie gelegentlich auch nochmal nachfragen dürfte.
Na, können Sie immer. Wenn ich es denn weiß.
Würde aber jetzt gerne.